Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch an dieser Stelle und in dieser Ausgabe Christian Steiner. Und ich habe mal wieder eine ganz wunderbare Gästin bei mir. Es ist Christiane Attig von den Brainflix. Hallo.
Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir.
Dir auch, danke.
Wir sind jetzt hier zusammengekommen, um Crazy Stupid Love zu besprechen. Und schönerweise hast du dich auch relativ spontan dazu bereit erklärt, da auch noch einzuspringen. Du warst sehr traurig, dass wir diesen Podcast jetzt so oft verschieben mussten. Und damit er nicht ganz ausfällt, hast du gesagt, mach ich.
Ja, weil es einer meiner liebsten Romantic Comedies ist und deswegen war ich ganz heiß drauf, dass ich diese Folge von dir höre, und als du mich dann gefragt hast, ob ich das nicht machen möchte, ersatzweise, habe ich dann gleich ja gesagt.
Sehr gut. Ja. Und das spart ja auch Zeit, weil jetzt musst du die Folge nicht mehr selber hören, wenn sie dann draußen ist, sondern du bist halt direkt dabei.
Das stimmt.
Sehr gut. Erzähl doch mal, warum ist das denn überhaupt einer deiner Lieblings-Romantic Comedies? Also heißt das, dass der im Regal steht und alle 3 Monate ausgegraben wird?
Nee, also so gehe ich generell nicht an Filme ran. Also ich gucke meine Lieblingsfilme vielleicht, wenn es hochkommt, alle 2 Jahre mal. Und ich habe den jetzt, glaube ich, zum 3. Mal heute geguckt. Aber er ist einfach so unglaublich charmant. Und es war der erste Film tatsächlich, den ich mit Steve Carell geguckt habe. Mhm. Ich kannte den halt vorher nur so vom Hören von, ach Gott, wie hieß der noch, 40-Year-Old Virgin. Mhm. Den habe ich aber nicht geguckt, weil ich dachte, ach, das spricht mich überhaupt nicht an. Und deswegen hatte ich auch so meine Vorbehalte gegenüber Crazy Stupid Love. Aber ich dachte, naja gut, Ryan Gosling spielt mit und Emma Stone mag ich ja auch sehr. Dann guck sie es doch mal an. Und dann war ich sehr positiv überrascht, gerade von der Rolle von Steve Carell und von seinem Können. Und so hat sich dieser Film irgendwie in mein Herz gespielt.
Weißt du denn noch, wann das war?
Nee, ehrlich gesagt nicht. 2014 vielleicht, 2013, 14 so um den Dreh.
Mhm. Nee, ich frag nur, weil ich habe den erst, also das ist jetzt das 2. Mal, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Und ich habe den, glaube ich, auch erst nach La La Land geguckt, als so mein Emma Stone Crush sehr intensiv losging und ich auch auf die Idee kam, mir so eine Emma Stone-Sammlung hier ins DVD-Regal zu sammeln. Und da, also ich war auch total positiv überrascht und ich hatte halt auch irgendwie so ganz tief im Hinterkopf diesen Titel und habe schon vorher immer sowas gehört von, ja, der ist gut und der ist nicht so so abgedroschen und so klischeehaft, wie vielleicht viele andere Romantic Comedies das irgendwie sind oder sein können, und so in der Ecke von, das ist einer von den Guten. Und dann hat es, wie gesagt, eben relativ lang gedauert, bis ich mich dann mal rangetraut habe, und war sehr positiv überrascht bei der ersten Sichtung und war auch immer noch positiv überrascht bei der zweiten Sichtung, dass der so gut funktioniert und auch ein paar Dinge tut. Und diese Dinge, die er tut, ja, über die will ich auch unbedingt mit dir sprechen, weil der halt eben schon auch mit dem Genre und mit so manchen Klischee vielleicht auch etwas herumspielt und etwas, etwas offensiver irgendwie umgeht. Und das gefällt mir alles ziemlich gut.
Ja, und das, was du da ansprichst, was ich jetzt noch nicht so offensiv hier machen möchte, das ist halt auch was dem Film Tiefe verleiht. Also das hat mich halt auch überzeugt. Der ist halt nicht platt, ne? Also man denkt so am Anfang, okay, man weiß, worauf das hinausläuft. Und dann geschehen aber einige Dinge, wo man so merkt, okay, da ist doch noch ein bisschen mehr unter der Oberfläche, und dann gibt's ja auch noch eine Art Twist zum Schluss, wo ich komplett von überrascht wurde beim ersten Mal, wo ich dachte, was, krass, kommen wir ja später bestimmt auch noch drauf, und da dachte ich dann so, spätestens da dachte ich, okay, cool, das ist ein richtig guter Film.
Ja, stimmt, auch mit dem Twist hat er mich auch gekriegt, und ja, Tiefe, das ist so, das geht in die richtige Richtung. Ich dachte auch immer so, gerade wenn man sich irgendwie das Poster anguckt oder die Besetzung durchliest,
ja,
so, das sind viele
Poster
schöne Menschen.
Ist schrecklich.
Das sind viele schöne Menschen, die in einem romantischen Film auftauchen. Dann, also diese Art von Film hat man eigentlich schon 3000 Mal gesehen. So.
Ja,
oder das Klischee dieses Filmes hat man schon ein paar Mal gesehen. Aber der Film überrascht dann doch in so manchen Nuancen und Details und Figuren. Aber wie immer machen wir ja hier noch eine kleine Ehrenrunde, und bevor wir so richtig eintauchen und so richtig einsteigen in die Filmdiskussion, und wir werden den Film natürlich auch spoilern, völlig klar, sonst macht die Diskussion in meinen Augen sowieso keinen Sinn. Bevor wir das aber tun, machen wir noch eine kleine Runde und sagen an dieser Stelle vielen, vielen Dank, denn ganz viele wunderbare Menschen unterstützen diesen Podcast, unter anderem auf Patreon und auf Steady, und da gibt's dann immer ein bisschen Bonus, da gibt's dann auch die Möglichkeit, diesen Podcast live zu hören, also die Aufzeichnung live zu hören, die wir hier vornehmen, und es freut mich immer am meisten, wenn ich mich direkt bei den Leuten bedanken kann, mit denen ich hier podcaste, denn Christiane, du bist auch eine Unterstützerin, und vielen, vielen Dank dafür.
Dankeschön. Ja, sehr gerne.
Ja, wo fangen wir an? Wo waren wir? Wir fangen, glaube ich, am besten nochmal mit dem Plot an. Da haben ja die Gästinnen und Gäste auch immer die ehrenvolle Aufgabe, weil ich das überhaupt nicht gut kann, den Film nochmal kurz in Erinnerung zu rufen und zusammenzufassen. Crazy Stupid Love, worum geht's, was passiert?
Und du denkst jetzt, ich kann das besser als du, ja?
Darum geht's nicht. Es geht nur darum, dass ich das nicht versuchen muss.
Na gut, ich gebe mir Mühe. Also wir lernen ganz am Anfang Cal kennen, gespielt von Steve Carell. Der sitzt mit seiner noch Ehefrau, gespielt von Julianne Moore, an einem Tisch. Die haben ein romantisches Dinner, denkt man, und sie sagt dann, dass sie die Scheidung möchte. Und daraufhin ist er natürlich tief getroffen und geht dann in eine Bar und sieht da jemanden, den Jacob, gespielt von Ryan Gosling, der da eine Frau nach der anderen aufreißt, und er sitzt dort und regt sich über sein Leben auf, über den Typen, mit dem seine Frau da die Affäre hat, was auch mit zu der Trennung geführt hat wohl. Und der Jacob bekommt da so ein bisschen mit, dass er sich da nur in seinem Selbstmitleid
suhlt.
Also das versinkt in seinem Selbstmitleid und nimmt sich dann dem Cal an und will ihn ein bisschen, will seine Männlichkeit zurückholen und ihm dabei helfen, über diese Trennung hinwegzukommen. Dann gibt's aber noch mehrere andere Handlungsstränge von dem Sohn von Cal, der sich in seine Babysitterin verliebt, und von einer Frau namens Hannah, die immer mal wieder auf Jacob trifft und wo sich dann auch eine mögliche Romanze entspinnt. So. Reicht das?
Das ist schon mal
oder
gut.
Soll ich jetzt schon alles gleich
Nee, das ist schon viel, viel besser als alles, was ich überhaupt irgendwie hingekriegt hätte. Also auch an dieser Stelle 1+ mit Sternchen, sehr gut.
Oh, danke.
Du hast auch schon ein paar Namen mitgenommen, ein paar Schauspielerinnen und Schauspieler genannt. Mir ist an erster Stelle noch ganz wichtig, den Autor zu nennen, Dan Fogelman, der hier das Drehbuch geschrieben hat, und die Regisseure sind Glenn Ficarra und John Recker, die, glaube ich, im Trio, also auf jeden Fall Dan Fogelman, ich glaube die beiden Regisseure aber auch, bei einer wundervollen Serie später involviert waren, nämlich This Is Us. Ich weiß nicht, ob du die... Ob du von der Serie mal gehört hast oder ob du die Serie irgendwie kennst.
Kenne ich gar nicht, nee.
Großer Serientipp. Und ja, ich als großer Serienhasser vergebe an dieser Stelle mal einen Serientipp. This Is Us ist eine ganz, ganz tolle Familienserie. Also es geht um Familie in mehreren Generationen. Es geht um Geschwister, es geht auch darum das Thema Liebe. Und die Serie ist halt, die ist einfach fantastisch geschrieben. Die trieft vor Menschlichkeit, und die ist auch wirklich, die ist hoch emotional die ganze Zeit. Und auch da, was hier schon so in Ansätzen irgendwie rauskommt, finde ich, bei Crazy Stupid Love, dieses Spiel mit Klischees, Bruch mit Klischees, auch so ein bisschen, also hier finde ich, bei Crazy Stupid Love wird's ja manchmal so ein bisschen, wird man so ein bisschen an der Nase rumgeführt, was so Klischees und eben auch Bilder von Mann und Frau in Sachen Liebe, in Sachen Romanze, so, da passiert ja schon einiges bei Crazy Stupid Love, und ich finde bei This Is Us auch, also da geht's auch irgendwie darum, das alles mal wieder aus einer eher menschlichen Seite zu zeigen und eben auch damit mit Klischees und mit dem ein oder anderen Rollenbild auch mal ein bisschen zu spielen. Und ganz, ganz toll ist eben auch bei der Serie, dass die sich sehr stark auf die Fahne geschrieben hat, nicht nur divers gecastet zu sein, sondern auch hinter den Kulissen sehr divers zu produzieren. Und ich glaube auch nicht nur eine Frauenquote am Set und im Cast und in der Produktion eingeführt hat, sondern darüber hinaus auch noch sehr, sehr involviert ist, was das angeht. Und ich glaube, dadurch eben auch so eine unfassbare, ja, Menschlichkeit einfach bekommt. Also ganz, ganz tolle Serie, ganz wunderbar. Ich glaube, jetzt 3 Staffeln sind schon abgeschlossen. Und auch die ist so, also als ich den Namen gelesen habe hier bei Crazy Stupid Love in den Credits, Dan Fogelman, dachte ich, der kommt dir doch so bekannt vor, der Name. Was hat der denn noch gemacht? Und dann sehe ich This Is Us und dann hat es sofort Klick gemacht, weil ich schon finde, dass die Serien, also man merkt diese gemeinsame Handschrift schon. Es ist ein bisschen anders, es ist ein bisschen, ja, auch durch also Serie ist also so immer ein bisschen anders als Film, aber ich glaube, wer Crazy Stupid Love gut findet, kann auch diese Serie gut und interessant finden und genau, also fängt schon hinter der Kamera an mit großen Namen.
Das klingt super. Wo kann man die denn gucken? Hast du das im Kopf?
Ja, die ersten 2 Staffeln sind bei Prime, bei Amazon Prime,
ja, cool,
im Paket und ich glaube, die zweite ist jetzt auch erst Anfang diesen Jahres dazugekommen, weil die dritte dann anfing zu kommen und ich glaube, die sind immer so eine Staffel in einem Prime-Paket quasi im Rückstand. Was aber voll okay ist. Also das ist halt, ich glaube, die läuft in den USA bei NBC oder ABC, also so klassisches Network Television, da hast du dann halt so 20 Folgen pro Staffel. Also wirklich sehr, sehr toll, also sehr, 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 sehr menschlich. Und Crazy Stupid Love hat auch in so vielen Momenten so eine wunderschöne Menschlichkeit irgendwie dabei. So, obwohl irgendwie die supermodelartigen Menschen Emma Stone und Ryan Gosling irgendwie zusammenkommen, bleibt es halt irgendwie nicht bei der Barbie- und Ken-Fassung dieser Geschichte, sondern bekommt halt irgendwie so eine wunderbar menschliche Note auch noch dabei. Und werden wir ja gleich auch noch ordentlich auseinandernehmen. Aber genau, This Is Us aus der gleichen Feder wie dieser Film.
Ja, klingt super. Werde ich mir angucken.
Ja, und pack die Taschentücher aus, weil da gibt's immer sehr, sehr viele, also nicht nur traurige, aber auch sehr wunderbare Emotionen. Und die Serie ist dafür bekannt, dass selten ein Auge trocken bleibt.
So. Das ist perfekt für mich.
Ja, ich feiere das halt auch hart ab. Also das, ja, das macht schon Spaß. Ist schon schön. Aber natürlich, du hast natürlich vollkommen recht. Also auch vor der Kamera ganz, ganz viele und ganz wunderbare Menschen. Steve Carell hast du auch schon erwähnt. Als Cal, als diesen verlassenen Familienvater, der irgendwie auch so diese Art, also erstmal toll, dass der Film mit einer Scheidung oder mit einer gewollten Scheidung irgendwie anfängt, so als Liebesfilm, aber der halt, es gibt mehrere Perspektiven, mehrere Liebesgeschichten in diesem Film und seine Perspektive, seine Liebesgeschichte ist halt eben als frisch verlassener Ehemann, Familienvater in dieser Bar aufzuschlagen und sich über den David Lindhagen aufzuregen, gespielt von Kevin Bacon, was auch fantastisch ist, der ihm halt die Frau ausspannen will oder ausgespannt hat. Und genau, beide sehr großartig, aber Steve Carell hat mich ja auch, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit überrascht. Also als ich kannte ihn auch eher so als Comedian, als Comedy-Darsteller, gerade bei der Daily Show, da war er lange Zeit dabei und da hatte besonders laute und besonders auch, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber eher so lautstarke Comedy irgendwie auch gemacht. Und ich finde, hier gibt es auch ein paar leise Momente, die er ganz wunderbar trägt.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so.
Würdest du denn, also kennst du mehr von ihm, von Steve Carell, oder hast du selten über diesen Film hinaus noch weiter geguckt?
Also ich habe jetzt nicht gezielt nach Filmen mit ihm geguckt. Wenn er mal mitgespielt hat, dann war das eher so, okay, gut, der spielt da auch mit. Aber jetzt, wo du mich fragst, fällt mir natürlich nichts ein. Da müsste ich jetzt erstmal gucken, was ich da noch geguckt haben könnte mit ihm.
Ja, weil er, glaube ich, seit ein paar Jahren noch ernster geworden ist. Also er hat ja den Foxcatcher irgendwie gespielt. Ich glaube auch eine Astronomie.
Ach, genau. Den habe ich auch geguckt. Den fand ich auch super, ja.
Hier, diese Adam McKay-Dinger, da hat er jetzt bei Vice hat er ja mitgespielt.
Mhm.
Und bei The Big Short hat er auch mitgespielt.
Stimmt, ja.
Also, ja. Ja, du hast gesagt, für dich war das Argument schlussendlich dann Ryan Gosling als Jacob.
Ja. Warum? Muss ich zugeben.
Warum?
Er ist einfach mit mein Lieblingsschauspieler. Und ich mag im Grunde, mag ich wirklich jeden Film, den ich kenne, wo er mitspielt? Wahrscheinlich, ja. Also mir fällt keiner ein, den ich nicht mag. Ich
Bis
weiß
auf
aber
La La
gar
Land.
nicht. Ja. So richtig schlecht ist der ja auch nicht, ne? Also seine Rolle mag ich ja, aber ich, du weißt, ich bin kein Musical-Fan und sobald die anfangen zu singen, was natürlich gleich in der ersten Szene ist, bin ich so ein bisschen raus. Aber der erste Film, den ich mit ihm bewusst gesehen habe, war Drive und das hat mich natürlich komplett geflasht, ne? Das ist auch immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme und dann kamen so Sachen wie also so die etwas strangeren Frühwerke wie Lars und die Frauen oder Half Nelson, den ich super finde. Und auch wie heißt der nochmal mit, wo die hier, wo das Ende der Beziehung, wo das so krass inszeniert wird. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel.
La La Land?
Nein, dieser unglaublich traurige Film. Oh Mann, ich und mein Filmgedächtnis, das ist so schlimm.
Mit Ryan Gosling?
Ja, warte, ich guck eben nach. Und Michelle Williams, die spielt damit. Moment, ich hab's gleich. Blue Valentine.
Ah, den kenne ich
genau.
auch nicht. Die
oh, den musst du
früheren Sachen kenne ich
unbedingt,
nicht.
den musst du unbedingt gucken. Der ist so, so gut. Der ist
Wirklich?
So unglaublich. Ja, der ist unfassbar traurig. Also es geht halt um diese Beziehung zwischen ihm und Michelle Williams und es ist eine Beziehung, die zum Scheitern verurteilt wird und du siehst sie halt bei dem Scheitern und mit Parallelschnitten immer, wie sie sich kennengelernt haben und so weiter und das ist wirklich ein großartiger Film, der einen aber sehr, sehr traurig zurücklässt.
Wie heißt denn dieser, ich dachte nämlich, dass du den meinst, dieser Schnulzenfilm mit ihm und Rachel McAdams.
Ach Gott, ja, okay, gut, ich finde einen Film schlecht mit ihm, jetzt wo du es sagst. Oh Gott, wie heißt der noch?
Irgendwas
The Notebook.
Genau, The Notebook.
Oh, der ist grauenhaft. Ich finde den absolut schlimm, diesen Film. Mein Mann Julius mag den und kann nicht so richtig verstehen, dass ich mit diesem Film nichts anfangen kann. Aber der ist Schnulze hoch 1000. Also ich kann es mir nicht angucken. Es trifft überhaupt nicht meinen Geschmack. Ist für mich Rosamunde Pilcher-Niveau.
Ja, ich habe den auch nicht gut in Erinnerung, aber ich weiß nur, dass er da mitspielt und irgendwie Kuss im Regen und irgendwas mit Altwerden und Demenz und sehr schnulzig. Ja.
Ja, ja.
Ryan Gosling ist so ein Kandidat, dem ich gerne zuguck und bei dem ich noch nicht so ganz, also meine These ist ja, also nicht nur die These, die Beobachtung ist ja, dass er immer relativ kühl spielt, so ein bisschen zurückhaltend ist, finde ich. Also er ist jetzt nicht unbedingt der Mann der großen schauspielerischen Emotion, weswegen so ein Film wie Drive einfach fantastisch mit ihm funktioniert in der Hauptrolle.
Ja.
Aber ich glaube, das ist mir bei ich weiß nicht, ob das bei La La Land gekommen ist, aber bei irgendeinem Film, den ich mit ihm gesehen habe, habe ich so den Eindruck, ja, der also ich glaube nämlich, dass einige das an ihm kritisieren und sagen, ein schönes Gesicht, aber da kann ich wirklich schauspielen. Meine Vermutung ist, dass er das alles sehr, sehr bewusst macht, mit Absicht macht und da versucht, glaube ich, auch so einen ganz eigenen, oder nicht einen eigenen, aber zumindest einem Stil nachzugehen, den er vielleicht nicht selber erfunden hat. Deswegen müsste ich nochmal ein bisschen mehr an die Filmgeschichte gucken, aber ich glaube, dass er vielleicht auch gerne unterschätzt wird als Schauspieler. Aber das Ding ist halt eben so diese früheren Sachen, was du auch gerade meinst, diese weirden Geschichten, so die kenne ich zum Beispiel auch noch nicht. Also ich kenne halt eher den Hollywood-Star Ryan Gosling und der dann vielleicht eben auch manchmal mit so diesen romantischen Geschichten dann auch in eine Schublade gesteckt wird oder wurde, aus der er dann vielleicht irgendwie auch wieder rauskommen musste, zumindest in meinem selben, also in meinem Kopf irgendwie rauskommen musste.
Mhm.
Und was ich sagen will ist, ich finde ihn spannend und ich will eigentlich mehr von ihm sehen und ich will auch mehr Ich will ihn besser verstehen können als Schauspieler, weil ich nämlich nicht glaube, dass er einfach nicht spielen kann, sondern ich glaube schon, gerade auch Aufbruch zum Mond hat das auch für mich gut gezeigt, so das sind solche Rollen passen ihm, solche Rollen liegen ihm, wenn er so ein ruhiger, stiller Typ irgendwie ist. So.
Ja, auf jeden Fall. Er kann ja auch inszenieren. Ne? Hast du Lost River gesehen?
Leider nicht.
Den fand ich auch super. Also man könnte jetzt ein bisschen lästern und das haben, glaube ich, Kritiker auch gesagt, dass er da jetzt so ein bisschen auf Nicolas Winding Refn macht, vom Stil her. Man kann die Zitate nicht wegdiskutieren, die sind auf jeden Fall da, aber der ist halt von der Stimmung her, von der Atmosphäre einfach super. Und diese dystopische Stimmung, die da in diesem Detroit der Zukunft herrscht, das ist einfach ziemlich krass. Und ich glaube, wenn Menschen meinen, dass er nicht viel drauf hat, außer den Schönling zu spielen, dann sollte er sich dieser Mensch mal Lost River angucken.
Ja. Dann haben wir natürlich hier zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal, Emma Stone dabei als Hannah. Und die beiden, also Ryan Gosling und Emma Stone, legen hier eine wunderbare Grundlage für spätere Kollaborationen hin. Denn es funkt. Also zumindest für mich. Also die beiden zusammen funktionieren hier schon mal sehr, sehr gut. Und ich habe mich auch gewundert bei der ersten Sichtung, dass es ja, also ich dachte, es geht halt um die beiden. Ich dachte, das ist so ein Film über die beiden. Aber die sind ja nur ein Teil dieser Ensemble-Geschichte rund um das Thema Liebe. Und auch für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen wenig in diesem Film. Aber
ist mir heute auch noch aufgefallen. Ich dachte so, also mir ist wirklich aufgefallen, wie selten Emma Stone tatsächlich zu sehen ist. Und irgendwann, so nach, weiß ich nicht, nach der Hälfte des Films, kam sie dann nach langer Zeit mal wieder. Und ich dachte so, ach ja, stimmt, die gab's ja auch noch. Also Steve Carell und seine Geschichte ist da schon deutlich im Vordergrund, ja.
Ja, und auch Ryan Gosling lange Zeit, also sein Jacob zusammen mit Steve Carell ist halt eben auch noch wichtiger als eben dann mit Emma Stone, mit Hannah zusammen. Aber ich glaube, so, sie hatte ja auch ihre ersteren größeren Rollen erst 2009. Ich glaube, da kam so langsam ihr Durchbruch.
Mm.
2008, 2009 irgendwie mit hier Easy A und Zombieland. Und deswegen, wundert mich nicht, dass sie hier noch ein bisschen weniger zur Geltung kommt. So.
Mm.
Dann haben wir Julianne Moore dabei als Emily, die dann Ex-Frau von Steve Carell, auch wunderbar, aber auch kaum, oder? Wie wichtig ist sie in dem Film? Sie ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Also, oder nicht so viel Screentime, das will ich damit sagen. Wichtig ist sie schon, aber...
Ja, sie hat nicht so viel Screentime, aber in den Szenen, wo sie zu sehen ist, spielt sie halt auch wirklich richtig gut. Also da kommen richtig viele Emotionen auf. Also zumindest hat es bei mir funktioniert. Ich war in manchen Szenen wirklich so den Tränen nahe, wo sie das eben in der Szene auch war, wo ich das wirklich komplett nachfühlen konnte, wie sie sich gerade fühlt. Ich liebe aber auch Julianne Moore, ist mit einer meiner Lieblingsschauspielerinnen und ich hätte gern noch viel, viel mehr gesehen. Aber ja, ich bin durchaus zufrieden mit ihrer Rolle.
Ja, auch wunderbar Marissa Tomei als Kate, die dann eine der vielen abschließenden Bögen oder Kreise in diesem Film ist. Ne? So boomerangmäßig kommt irgendwie alles am Ende dann doch wieder zurück und fällt den verschiedensten Figuren auf die Füße. Und sie ist ja, was ist sie denn? Sie ist so die erste Affäre von Cal, der dann halt eben durch Jacob eine Wandlung durchmacht und dann selber zum Frauenaufgabler wird. Und Cal hat halt bei ihr Erfolg, auf seine Art, aber dennoch Erfolg. Und ich meine, ja, wir haben gesagt, wir werden spoilern. Also es stellt sich dann später heraus, dass es nicht nur irgendwie eine Affäre war, sondern gleichzeitig auch irgendwie die Klassenlehrerin seines Sohnes ist. Und dann irgendwie beim Elternabend da auf einmal so eine Dreiecksbeziehung dann irgendwie da passiert, was auch wunderbar ist.
Ja, also, ja.
Und dann haben wir noch den erwähnten Sohn, den Jonah Bobo als Robbie, der halt der Sohn von Cal und Emily ist. Und der ist halt, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr verliebt in seine Babysitterin. Das ist Annalee Tipton, die Jessica spielt. Und auch da so eine gewisse Verzwickung und Verzwackung innerhalb dieses ganzen Plots mit diesen ganzen verschiedenen Figuren. Aber das können wir gleich noch ein bisschen genauer auseinanderdröseln. Aber also eigentlich haben wir, wie viele sind es? Sind es drei Liebesgeschichten? Drei Beziehungsgeflechte, die man vielleicht
sagen
kann? Ne? Also wir haben Cal und Emily, die halt der Scheidung nahe sind und da drumherum sind eben auch noch andere Figuren, aber so das ist so das zentrale Pärchen, wenn man so will. Dann haben wir Robbie, der eben in seine Babysitterin Jessica verliebt ist und dann haben wir Jacob, der sich dann im Laufe des Filmes gegen seinen Willen und sehr überraschend in Hannah, gespielt von Emma Stone, verlieben wird.
Und Jessica ist ja auch noch in Cal verliebt.
das macht das alles wieder komplizierter, ja.
Genau, ja.
Und Cal versucht seinem Sohn einerseits irgendwie, er weiß es ja gar nicht, dass die Babysitterin auf ihn steht, aber er versucht ihm ja die ganze Zeit Mut zu machen und hey, und wenn es deine große Liebe ist und so, aber dass der eigene Vater da im Wege steht, vermeintlich im Wege steht, klärt sich dann ja auch erst im Laufe des Filmes auf. Also es gibt ja so einige Verwicklungen und Verstrickungen und ja. Ich meine, der ganz große Twist am Ende ist ja dann auch noch, dass Hannah, also Emma Stones Figur, die dann eben von Jacob angebetet wird, wie sich dann herausstellt, auch noch eine Tochter ist von Cal und somit der zukünftige Schwiegersohn Cals gleichzeitig der Typ ist, der ihm irgendwie beigebracht hat, wie man Frauen aufreißt und
ja,
das alles dann irgendwie in einer Schlägerei im eigenen Garten endet und irgendwie einen Haufen Männer aufeinander prügeln und von der Polizei auseinandergezogen werden müssen.
Ja.
Ja.
Super Szene.
Ja. Und da habe ich halt auch so ein bisschen den Drehbuchautor Dan Fogelman irgendwie so augenzwinkern sehen, weil so ein paar dieser Dinge er auch sehr gerne bei This Is Us macht. So, also gerade die Pilotfolge ist halt ganz fantastisch, weil da passiert dann auch am Ende so etwas, wo man sagt, oh. Und ja, ich mag sowas. Ich mag sowas, wenn ich dann überrascht werde und wenn halt eben auch in Liebesgeschichten überraschende Dinge passieren oder auch überraschend erzählt wird. Aber ja, wo fangen wir an? Womit wollen wir als erstes anfangen?
Ja, am Anfang. du hast ja schon gesagt, der Film beginnt damit, dass wir damit konfrontiert werden, dass ein Ehepaar sich scheiden lassen möchte, was ja irgendwie für einen Liebesfilm schon mal was relativ Ungewöhnliches ist.
Stimmt. Stimmt. Ja. Der Film beginnt eigentlich dort, wo kein Liebesfilm jemals enden will. Ja.
Richtig, ja. Also es kommt raus, dass sie irgendwie 25 Jahre verheiratet sind, beziehungsweise ja, sind sie ja immer noch, Scheidung ist ja noch nicht durch. Und seine Reaktion ist irgendwie ziemlich passiv. Also er lässt es einfach über sich ergehen, so. Was sie da zu sagen hat, ist im Grunde ziemlich genervt von dem, was sie zu sagen hat. Sie versucht sich halt zu rechtfertigen oder ihm das zu erklären. Aber er will da im Grunde gar nichts von wissen.
Ja.
Und sie lässt ja auch gleich die Bombe platzen, dass sie da mit jemandem geschlafen hat. In letzter Zeit.
Und einfach auch großartig geschrieben, weil die beiden sitzen doch da irgendwie am Tisch und er studiert die Karte und
ja,
ich weiß nicht, was ich will. Will ich das oder dies oder jenes? Und dann fragt sie einfach nur, was willst du eigentlich? Und sie sagt, I want a divorce. Also sie eskaliert den Konflikt schon mal gleich so aufs Maximum.
Ja, ja.
Das fand ich halt auch einfach fantastisch geschrieben. Aber ja, ja.
Ja, während diese Szene läuft, ist auch noch ein Schnitt zu der Babysitterin, die gerade auf den Sohn aufpasst und die kleine Tochter, die haben auch noch eine ganz kleine Tochter.
Stimmt, ja.
Und was ganz cool ist, es wird quasi durch eine einzelne Geste, die sie macht, dem Zuschauer bewusst, dass sie in ihn verliebt ist. Also sie schaut sich irgendwie ein Bild von ihm an, wo er mit seiner Frau drauf ist und sie streichelt so über seine Wange. Oh. Das finde ich super gut gemacht, weil das ist so cleveres Filme machen, dass man das einfach durch eine einzelne Geste darstellt, fand ich super.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, und das geht ja, also damit geht's ja los, also das Paar in der Krise und die beiden, die sich dann irgendwie trennen und er, der auszieht, aber ist das denn schon so, dass er am ersten Abend auch in diese Bar geht? Oder wann war das noch?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass er also auf jeden Fall ist dann am ersten Abend, also wir kommen dann auch in diese Bar, aber da ist dann Hannah mit ihrer Freundin da und sieht Jacob. Ich glaube, er kommt erst später, weil sonst hätten sie sich ja gesehen. Das würde ja dann viel vorwegnehmen.
Stimmt. Stimmt, und sie ist ja auch, Hannah ist ja auch am Anfang da irgendwie mit so einem ganz komischen Typen zusammen und
ja, oh.
Und er hofft sich da ja dann irgendwie die große Frage gestellt zu bekommen und stimmt, und dann sitzt sie da, glaube ich, mit ihrer Freundin und dann werden die beiden, Hannah und ihre Freundin, da irgendwie von Jacob so ein bisschen aufgerissen und angemacht und ihre Antwort ist nein, danke, aber nein. Mhm. Und
genau, sie lässt sich da nicht um den Finger wickeln, obwohl er wirklich alles einsetzt, was er so hat, offenbar.
Mhm.
Also so wie er inszeniert wird, ist auch dem Zuschauer direkt klar, das ist halt der Frauenheld schlechthin, der mit einem echt krassen Selbstbewusstsein auftritt, was ich als Frau sagen kann, schon sehr attraktiv wirkt auf jeden Fall. es geht ja viel im Film um Selbstbewusstsein und Selbstrespekt und so weiter. Und er ist sich da seiner Wirkung vollends bewusst und weiß, was er da aufspielen muss, um eigentlich vermeintlich sofort Erfolg zu haben. Seine Freundin, ihre Freundin ist ihm ja auch sofort erlegen so. Aber Hannah ist da ein bisschen hartnäckiger. Was sie wahrscheinlich in seinen Augen nur noch interessanter macht.
Ja, wobei er, glaube ich, auch so der Typ ist, der ihr jetzt dann nicht unbedingt hinterher trauen würde.
Nee, das auf keinen Fall. Aber es wird auf jeden Fall vermittelt, dass er sowas nicht oft erlebt.
Und ich meine, in der Szene ist ja auch schon, also da geht's ja schon langsam los mit dem Knistern zwischen den beiden oder mit der Chemie, die halt eben auch beide Darstellenden haben. So.
Ja, auf jeden Fall.
Also es wäre wirklich sehr schade gewesen, wenn es nur bei dieser einen Begegnung geblieben wäre in dem Film.
Ja.
Das ist tatsächlich sehr, sehr schön und sehr, sehr, ja, sehr schön und sehr spaßig, sehr unterhaltsam mit anzusehen, wie die beiden auch miteinander so umgehen.
Und wenn ich da noch mal ganz kurz in dein La La Land liebendes Herz stechen darf, das, was die da in der ersten Szene darstellen, das ist für mich so viel mehr Chemie, als die in La La Land im gesamten Film haben. Und
ich glaube, ich muss gleich den Schnaps noch aufmachen hier während der Sendung. Eieieiei.
Das ist halt das, was mir an La La Land auch gefehlt hat, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, die gehören nicht zusammen, die passen nicht zusammen, was wollen die miteinander? Was natürlich auch im Film thematisiert wird, das ist mir völlig bewusst, aber ja, hier finde ich das alles viel, viel überzeugender.
Mhm. Nehme ich mal so hin. Lass ich mal so stehen.
Okay.
Ja. Und dann eben ganz entscheidend in dieser Bar-Situation und auch in dieser Figuren-Situation-Konstellation ist ein Kerl, der dazukommt, der auch so die wandelnde Midlife-Crisis ist, also rein optisch gesehen.
Ja.
Mit seinen wunderbaren Turnschuhen und irgendwie seinem, weiß ich gar nicht, was er da überhaupt trinkt, aber und er, wie du ja gesagt hast, so er kippt sich und sein Herz und seinen Herzschmerz und seine Frustration an der Bar irgendwie aus. Und Jacob kommt ja, glaube ich, irgendwie dazu, oder? Ist es nicht irgendwie so dieses, auch diese
Nee, er winkt Cal zu sich heran. Ne? Also das fand ich auch so geil. Er kriegt das so mit von Weitem. Er sagt zu ihm dann ja noch später so, ja, hier David Lindhagen hat mit deiner Frau geschlafen, so, das weiß jeder hier im Raum, seit zwei Tagen hören wir nichts anderes. Ja. Aber bevor er ihm das sagt, winkt er Cal halt so zu sich heran. Also er begibt sich natürlich nicht auf das Niveau, dass er zu Cal hingeht, sondern der hat schon zu ihm zu kommen. So.
Stimmt.
Das fand ich super, ja.
Und vor allen Dingen so diese Gönnerhaltung. Ne?
Ja,
so dieses,
genau.
Freundchen, jetzt bringe ich dir mal ein bisschen was übers Leben und über die Frauen und übers Liebesleben bei und dann geht's ja schon irgendwie los hier. Schuhe geht nicht klar, Klamotten geht nicht klar, hier das Rumgejammere, es geht alles überhaupt nicht klar und jetzt zeigt dir mal der Experte und das ist eben, da waren so Vibes drin, über die ich auch noch sprechen will, aber so dieses Unterschwelle, jetzt zeigt dir mal der richtige Mann, wie es hier irgendwie läuft, so. Und darauf aufbauend entwickelt sich ja deren, was auch immer das ist, was die beiden haben, aber deren Beziehung zueinander. So. Und dann gehen sie ja irgendwie zusammen shoppen und dann kriegt er da nochmal irgendwie so einen Crashkurs in Sachen, wie spreche ich Frauen an und wie kriege ich Frauen ins Bett. Und darum geht es ja auch lange Zeit in dem Film und lange Zeit auch in dieser Figurenkonstellation. Und da hatte ich erstmal so meine Probleme mit. Ich weiß nicht, wie dir das ging oder wie dir das vielleicht auch bei der ersten Sichtung ging.
Wie es bei der ersten Sichtung war, weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte jetzt so ein bisschen meine Probleme. Er sagt ja, also Jacob sagt auch sowas zu Cal wie, I wanna help you rediscover your manhood. Also es geht sehr viel um Männlichkeit. Er hat irgendwie seine Männlichkeit verloren in den 25 Jahren der Ehe und er muss jetzt wieder diese Männlichkeit zurückbekommen durch coole Klamotten, durch ein anderes Mindset und so weiter. Da hatte ich wirklich meine Probleme damit, aber dann tritt Cal ja in seinen neuen Klamotten mit seiner neuen coolen Frisur aus der Kabine, wo er sich gerade umgezogen hat, heraus und ich dachte so, nee, eigentlich hat er das schon ziemlich gut gemacht. Also der hat ihn ja nicht geändert. Der hat immer noch so eine Art Daddy-Klamotten an, wie er das vorher auch hatte. Nur viel, viel bessere Daddy-Klamotten. Und das hat mich dann so ein bisschen wieder vertröstet. Also es kam zumindest bei mir so an, okay, es ging nicht darum, ihn komplett zu ändern als Person, sondern halt das rauszukitzeln, was bei ihm schon da ist. Und ich fand, das hat Jacob wirklich gut gemacht.
Ja, ich meine, es ist halt auch schwierig, weil Ryan Gosling halt einfach unfassbar charmant auch in dieser Rolle ist.
Ja, ja.
Gut geschrieben, also das ganze Ding ist gut geschrieben und alle Figuren sind halt gut geschrieben und auch dieses Hin und Her der beiden ist halt sehr gut geschrieben. Es ist nicht sogar so, dass er ihm seine Schuhe irgendwie mitten in der Mall irgendwie wegschmeißt, ja, und sagt so, jetzt besorgen wir dir mal was Ordentliches so.
Ja, das ist so lustig, wo er ihn noch fragt, so bist du Steve Jobs oder was? Nein, ja, bist du nicht. Also schmeiß bitte diese scheiß Schuhe weg hier.
Ja, stimmt. Hast du Apple gegründet? Ja. Hast du in der Garage gesessen und Apple gegründet? Nein, hast du nicht. Also weg damit.
Ja, ja.
Und ich glaube auch irgendwie ungefragt oder gefragt, aber dann halt so pauschal die Kreditkarte irgendwie einsackt und sagt so, ich kümmere mich jetzt mal um dich. Also klar, charmante Momente, keine Frage. Ich weiß halt nicht, ob du hoffentlich nicht, aber ich weiß nicht, ob du mal dich irgendwie mit dem Phänomen Pick-up-Artist irgendwie auseinandergesetzt hast oder ob du das irgendwie kennst oder davon mal gehört hast oder so.
Ja, ja, ich kenne das. Ich finde das absolut grauenhaft.
So, genau, und das ist es halt auch. Also das ist halt wirklich, ja. Also gerade online gibt es da auch eine ganze Subkultur, Männer-Subkultur, die halt absolut widerwärtig und wirklich so der Bodensatz des Menschseins irgendwie darstellt.
Ja, ja.
Weil es halt darum geht, also das weil es halt darum geht, methodisch Frauen nicht nur irgendwie aufzureißen, sondern halt wirklich zu brechen, psychologisch zu brechen und halt also psychologisch halt zu degradieren, körperlich auch zu degradieren, das ist auch nicht die Frage, aber besonders auf so einer psychologisch ekligen Art und Weise und eben auch im Umkehrschluss dann mit einem Menschenbild, mit einem Männerbild arbeitet, auch mit einem Frauenbild arbeitet, das ist halt alles widerwärtig. Das ist halt wirklich eklig und wirklich fies und wirklich also halt nicht lustig, so.
Ja, ja.
Bei mir sind ein bisschen so die Alarmglocken angegangen jetzt bei dem Film, dass ich so dachte, oh komm jetzt, also ich weiß auch nicht, also für mich ist dieses Phänomen um Pick-up-Artist erst nach diesem Film auch entstanden oder zumindest für mich irgendwie aufgekommen oder ich bin damit erst danach in Berührung gekommen und hatte da so ein bisschen Angst, dass das jetzt halt eben eine Zeit, also der Film ist von 2011, dass der vielleicht in einer Zeit irgendwie entstanden ist, und die reale Welt diesen Film so ein bisschen eingeholt hat, dass es halt irgendwie nicht mehr süß oder lustig oder charmant sein muss, was da irgendwie dargestellt wird, sondern dass so im Umkehrschluss die reale Welt das Ganze so ein bisschen eingeholt hat. So. Weißt du, was ich meine? Also so dieses Phänomen von, ich habe mittlerweile auch eher immer mehr Schwierigkeiten, wenn halt irgendwie so billige Witze über Nazis gemacht werden in Filmen, weil ich so das Gefühl habe, dass halt die Zeit auch ein bisschen vorbei ist, wo wir uns locker flockig irgendwie über Nazis lustig machen konnten, sondern das Ganze vielleicht mal wieder ein bisschen ernster nehmen müssen. So.
Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also das Gefühl hatte ich heute auch, wo ich dachte, Mann, der Film, der ist von 2011, glaube ich. Das ist jetzt gerade mal 8 Jahre her, aber könnte man das wirklich heute noch so machen? Mhm. Also ja, das Gefühl hatte ich auch, zumal ja dieses ganze Picking up, was er da betreibt, lange Zeit sehr unkritisch dargestellt wird, ne?
Und genau das war es auch bei mir. Das ist halt einerseits dieses charmante Ryan Gosling-Vehikel irgendwie ist. Und eben, wie du sagst, das so unkommentiert einfach da bleibt. Und das, also ich habe mir auch Notizen gemacht während des Filmes und auch wirklich aufgeschrieben, so, also die wurden halt immer kritischer, weil ich gesagt habe, je weiter der Film ging und je mehr Jacob da irgendwie tun und walten und schalten konnte, wie er wollte, dachte ich, das geht halt nicht. Also da muss ja noch irgendwas passieren. Da muss ja noch irgendwas, das muss kommentiert werden. Da muss etwas mit passieren. Ansonsten wäre der Film für mich halt wirklich unten durch gewesen. So.
Ja, ja. Ja, das ist halt wirklich der Charme von Ryan Gosling beziehungsweise Jacob in dem Film, der das irgendwie erträglich macht. Ne? Also es gibt ja auch diese Szene, wo er dem Cal seine Masche erklärt. Wo er sagt, naja, ich bin halt so gut im Bett. Im Grunde ist das mein Geschenk an die Frauenwelt, dass sie mit mir schlafen dürfen. Und so präsentiere ich mich halt auch den Frauen. Ich bin mega selbstbewusst und das, was ich den Frauen biete, hier mein Selbstbewusstsein und der geile Sex, den sie mit mir haben können, das ist sozusagen sein wie soll ich sagen, sein unique selling point, so, was er zu bieten hat. Und die Frauen, die steigen ja komplett darauf ein. Also man hat, ich bin mir halt bei der Darstellung der Frauen, die mit ihm mitkommen, nicht so wirklich sicher, ob die, also wie soll ich das jetzt formulieren? Also der Film verkauft mir das so, als ob die alle freiwillig die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt mit dem mit, weil das ist so ein geiler Typ und ich will mit dem Sex haben, so. Oder ob da vielleicht nicht auch ab und zu mal Leute dabei sind, die das eigentlich nicht so wollen und eher so in Richtung dieser ekligen Pickup-Artists, die wir aus Dokumentationen und so weiter kennen, da in was reingeredet werden, was sie eigentlich nicht wollen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, absolut, absolut. Und da habe ich auch das Gefühl, dass der Film da, also diese Linie ist möglich bei dem Thema und er und der Film überquert diese Linie, also für mich zumindest nicht sichtbar in einem Film.
Ja.
Aber halt auch so ein bisschen in Nuancen irgendwie. Also dadurch, dass wir zum Beispiel auch mal sehen, wie es halt nicht funktioniert, wenn Emma Stones Figur sagt so, nee, danke, habe ich keinen Bock drauf und geht und ihn da stehen lässt. Und er dreht sich um und sagt, na gut, kann passieren und nimmt sich halt die nächste. So, also das ist so also da setzt der Film halt ein Zeichen. Oder eben auch, nachdem Jacob Kell seine Masche halt beigebracht hat und gesagt hat, pass mal auf, so und so und so. Und diese Masche ist halt auch so ein bisschen so Pickup-Artist-mäßig, ne?
Ja.
Wie du sagst, so ich rede niemals über persönliche Dinge und ne, ich bin das Geschenk an die Frauenwelt da draußen und sowas. Und Kell versucht es dann umzusetzen. Und das Schöne ist, dass ihm das auf die Füße fällt, dass er stolpert dabei, dass man merkt, dass ist halt nur eine Masche und eine Masche funktioniert halt nicht irgendwie immer oder bei allen gleich. Und wie du auch gesagt hast, so, du kannst Kerl nicht in die gleichen Klamotten wie Ryan Gosling stecken und die gleichen Sachen sagen lassen wie Ryan Gosling. Und dann ist es halt nicht mehr irgendwie charmant und süß und witzig, sondern komisch. Und ich habe den Eindruck, dass der Film da dann aber auch Wert drauf legt und sagt, ja, also da geht schon los, dass das so ein bisschen indirekt schon kommentiert wird, was die Figur um Ryan Gosling da eigentlich tut und macht. Das ist kein lauter, kein deutlicher Kommentar, aber da geht schon los. Und deswegen, was dann auch wieder eigentlich ganz charmant war, dass eben Kerl auf seine Art, die auch irgendwie wie eine Masche ist oder aus einer Masche entsteht, aber trotzdem auf seine Art, nämlich dann doch wieder irgendwie über seine Ex-Frau zu sprechen und doch wieder irgendwie bei sich zu sein, Erfolg hat. So. Das finde ich dann auch wieder, also ich finde es zumindest bemerkenswert, dass der Film das dann so macht. Es wäre auch möglich gewesen, dass Kerl einfach exakt die gleichen Sachen sagt und der Film uns zeigt so, es kommt nur auf die richtigen Worte drauf an und mit dem richtigen vorgetäuschten Selbstbewusstsein und zack, wirklich jede Frau ist dann sofort im Bett mit dir und das macht der Film halt auch nicht. Und da, das ist schon, also das waren so für mich die ersten Dämpfer, die es dann, die meine Befürchtungen so ein bisschen wieder zurückholen konnten, ein bisschen wieder einfangen konnten.
Ja, also was ich mich auch gefragt habe, was ich mich generell beim Filmschauen frage, ist, wie werden die Frauen dargestellt im Film? Werden die hier wirklich als Objekte dargestellt? Zumindest in Augen von Jacob auf jeden Fall. Aber ich habe mich dann gefragt, so, aber eigentlich im Grunde, und das wird ja später dann auch thematisiert im Film, tun sie das ja genauso. Also dadurch, dass Jacob nichts Persönliches von sich erzählt, haben sie ja gar nicht die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Sie gehen aber trotzdem mit. So, also im Grunde ist er genauso so ein Objekt für die Frauen, die im Film mit ihm mitgehen. Das fand ich auch bemerkenswert.
Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass das auf Augenhöhe ist, was Jacob da mit den Frauen abzieht.
Genau, es ist im Grunde eine Win-Win-Situation. Ne? Die wollen halt Sex mit ihm, er will Sex mit ihnen, also passt das.
Ja, und gleichzeitig, das ist auch so das Ding, also eigentlich spielt er auch mit relativ offenen Karten. Also durch sein Auftreten und durch seine Erscheinung ist es halt eben nicht so, als ob er irgendetwas, also klar, er spielt eine Masche ab, aber er täuscht jetzt eben, also in meinen Augen täuscht er jetzt nicht etwas vor, was er dann, also er gibt keine Versprechen, die er dann bricht.
Ja.
Er tut ja nicht so, als ob er jetzt wahnsinnig interessiert an den Frauen selbst wäre und aus irgendwelchen Lügengeschichten heraus sie ins Bett zieht, um dann irgendwie sie fallen zu lassen, sondern wie du sagst, das ist schon alle, die sich drauf einlassen, wissen eigentlich oder wissen vermeintlich, so wie es der Film uns darstellt, haben da Lust zu, wissen, worauf sie sich einlassen und sind wahrscheinlich auch sehr okay damit, was dann passiert und wie es so abläuft. So.
Ja. Also was viele Filme, glaube ich, gemacht hätten, was der Film jetzt nicht macht, ist, dass irgendeine Verflossene, irgendein One-Night-Stand, den er mal hatte, auf ihn zukommt und sagt, wie konntest du mir das antun? Ja. Mit wem sitzt du hier? Ja. Das fand ich halt so erfrischend, dass das einfach mal komplett ausgeblendet wurde. So, und das ist offenbar, so wie der Film uns das vermitteln möchte, bei ihm nicht vorkommt. So, und weil er eben mit offenen Karten spielt.
Genau, und das ist auch ein guter Punkt, weil ich habe auch das Gefühl, dass in vielen Punkten der Film dadurch so stark ist, weil er eben Dinge nicht tut.
Hm.
Und es ist leicht zu übersehen, dass er Dinge nicht tut, weil er tut sie ja nicht. Weil es wäre genauso gut denkbar, dass diese Liebesgeschichte, die sich dann um Jacob entwickelt, aus weiblicher Perspektive so sich hätte entwickeln können. Also das, also die große Pointe ist ja bei ihm, dass er sich verliebt in Hannah. Oder zumindest überfordert ist von den Gefühlen ihr gegenüber und dass er derjenige ist, der, also die beiden kommen dann ja nochmal zusammen, sie hat einen wunderbaren, sie hat da einen wunderbaren Moment, wo sie ihre komische Flachpfeife da irgendwie in die Wüste schickt und diese Beziehung oder was auch immer die da haben, aber das, was die irgendwie haben, zu einem Hatten macht und ihn da stehen lässt und dann eben in diese Bar zurückgeht, in der sie Jacob halt irgendwie vor ein paar Wochen schon mal gefunden hat oder Jacob sie angesprochen hat und sagt, so, Kollege Waschbrettbauch, du kommst mit, weil ich habe jetzt Bock auf dich und ich will dich jetzt und du wirst nicht mehr lange gefragt, sondern das passiert jetzt. So. Und dann ist ja das große Ding, das wunderbare Ding, über das wir auch noch viel detaillierter sprechen müssen, aber dass sie dann bei ihm landen und er seine allergrößte Regel bricht, ihr gegenüber und anfängt, mit ihr zu reden. Über sich.
Ja, ja.
So. Und das hätte auch irgendwie anders sein können. Also es hätte auch aus der weiblichen Perspektive heraus erzählt werden können, dass da sich eine in so einen Pickup-Artist verliebt und sagt, oh, was mache ich da jetzt nur? Ich weiß ja, was er für ein Typ ist, aber es ist halt aus seiner Perspektive. Und im Grunde genommen ist er derjenige, der würde ich jetzt mal so behaupten, ich meine, sie mag ihn auch, aber ich habe so den Eindruck, dass er sich irgendwie zuerst verliebt oder dass es ihn vielleicht noch mehr irgendwie aus der Bahn bringt. Also ich habe das Gefühl, das ist so erfrischend, was es mit ihm macht und dann eben auch aufhört, ihn als diese Pickup-Karikatur irgendwie darzustellen und anfängt, aus ihm eher einen Menschen zu machen, um dann auch diese ganze Nummer von vorher ihm immer härter auf die Füße fallen zu lassen. So. Also da kriegt der Film für mich dann wieder so einen Bogen, den er vielleicht nicht zu 100% landet und vielleicht immer noch das ein oder andere Klischee irgendwie bedient, weil natürlich müssen da irgendwie die 5 Männer im Garten sich irgendwie gegenseitig verprügeln, weil es irgendwie um Frauen geht, so. Okay, ja, ja. Hab ich auch schon mal gesehen, ist okay. Aber so im Großen und Ganzen sind viele meiner Befürchtungen dann eben im weiteren Verlauf der Figur Jacob entkräftet worden.
Man könnte natürlich jetzt, wenn man den Film schlecht machen möchte, auch sagen, okay, der Chauvinist, der irgendwie eine verletzliche Seite hat, der irgendwie, dessen Vater früh gestorben ist und der nie wirklich fähig war zu lieben, das ist halt auch ein Klischee, ne? Aber mal ganz ehrlich, ich bin total drauf angesprungen. Also es hat mir total gut gefallen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen einfach gestrickt, aber das hat mich halt voll gekriegt. Also gerade, weil er und Emma Stone in der Szene halt auch so unglaublich gut harmonieren.
Ja. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, dass da die Chemie der beiden, glaube ich, auch eine Menge rausholt. Also mit einer anderen Besetzung hätte das auch viel mehr auf die Füße fallen können. Also viel, viel weniger gut funktionieren diese beiden Figuren und was da passiert. Aber die beiden haben halt einfach eine wunderbare Chemie zusammen und das ist halt, sie macht das auch sehr, sehr gut.
Ja.
Ihn auseinander zu pflücken und auseinanderzunehmen und vor ihm zu stehen und erstmal das T-Shirt ausziehen zu lassen und zu sagen, was ist das denn hier? Du siehst ja aus wie Photoshop.
Ja, das ist so witzig, weil man als Zuschauer das Gleiche denkt. Man denkt so, Alter, willst du mich verarschen? Wie siehst du bitte aus? Und sie sagt es dann einfach, es ist so gut.
Ja, und eben dann auch sie fordert ihn dann auch immer mehr heraus und sagt hier, was ist dein Move? Ne? Also wie geht's hier weiter? Wie landen wir jetzt im Bett? Was ist der Moment, der uns hier beide ins Bett bringt? So, und dann ist es irgendwie der Tanzmove aus Dirty Dancing, worüber sie sich natürlich auch amüsiert und er sich auch amüsiert. Und das ist, klar, du hast recht, also da kann man im Film auch einen Strick draus drehen und sagen, naja, irgendwie ist es denn vielleicht doch ein bisschen zu einfach gestrickt, dass selbst der Pickup-Artist mit der richtigen wieder zu einem Menschen zurückfindet, zu einem Menschen wird.
Aber mal ehrlich, für solche Geschichten guckt man sich Romantic Comedies an, oder?
Ja, und ich weiß nicht, ich muss da vielleicht auch noch mehr drüber nachdenken, aber es geht mir so wie dir, ich kann das dem Film nicht so übel nehmen, weil ich eben auch das Gefühl habe, dass da auch im Vorfeld das, was ich meinte, dass diese Grenze des Ekligen und des Schmierigen und des Übergriffigen und des Falschen am Pickup-Artist irgendwie nie überquert wird. Also er ist eine Art von Figur, der ich das vielleicht auch irgendwie erlauben möchte, dass er diese Wandlung vollstreckt. So. Weil ich kaum das Gefühl habe, dass er diesen Punkt schon komplett hinter sich gelassen hat, dass er nochmal zurückfinden kann. So.
Ja.
Ich glaube, das spielt ja auch irgendwie mit rein, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall Jacob und Hannah.
Ja. Kann ich noch mal ganz kurz bei dieser Szene bleiben? Weil ich wollte noch mal hervorheben, wie großartig ich das finde, als sie da plötzlich anfangen, über seine Homeshopping-Errungenschaften zu sprechen. Das ist einfach so witzig. Ich meine, die sind da mittendrin und wahrscheinlich ist es so, dass jede Frau, mit der er da zugange war, vollkommen in der Situation war und hin und weg und wie gut er das alles macht. Und sie fragt sich halt so, was ist das für ein Kissen, auf dem ich hier liege? Mein Kopf passt sich so perfekt diesem Kissen an. Das muss doch aus dem Homeshopping sein. Und wo sie dann auf den Massagesessel zu sprechen kommen und dann dieser Cut ist, wo sie dann tatsächlich in die Garage gegangen sind und sie in dem Massagesessel sitzt und sagt so, ja, okay, nee, ist doch nicht so dolle. Ich finde es so gut, wo halt auch diese Oberflächlichkeit von Jacob total offensichtlich wird, so, ne? So ein Typ, der halt zu Hause Homeshopping guckt und sich den neuesten Scheiß kauft, weil er sein Leben irgendwie füllen muss, so.
Ja.
Ja. Das fand ich super.
Ja, und auch so, im Englischen heißt es, glaube ich, self-aware. Also, da kommentiert der Film ja auch so ein bisschen dieses Genre, in dem er sich bewegt, nämlich diese romantische Komödie, in der oft schon auch solche Situationen irgendwie eigentlich sind und so als Zuschauer oder Zuschauerin man dann vielleicht davor sitzt und sich ein bisschen am Kopf kratzt und sagt, also irgendwie ging das jetzt alles ziemlich einfach und die sind aber dann doch ziemlich schnell irgendwie auch im Bett gelandet und irgendwie glaube ich das alles gar nicht so sehr. Irgendwie fehlt mir da die Substanz und dann hat der Film aber eben diese kommentierenden Momente, die das Ganze dann so ein bisschen, also nicht nur aufpeppen, sondern irgendwie auch auf eine gewisse Art auch irgendwie realistischer, nachvollziehbarer machen.
Ja, also, total.
Wie halt diese Nummer da mit dem Photoshop-Waschbrettbauch. So.
Ja.
Das ist eine Sache, die ganz viele andere Filme dieser Art einfach nicht so kommentieren durch ihre eigenen Figuren, sondern genauso einfach dann hinnehmen und darstellen. Und ich glaube, das ging ja auch schon los, als sie da irgendwie ging das los, als sie in die Bar kommt oder als sie bei ihm sind, weil dann diskutieren die ja auch schon aus, also wie es dann im Bett laufen wird. Ne? Also ist es die ab 18 Fassung oder ist es dann irgendwie der Blümchensex? Und sie ist ja felsenfest davon überzeugt, dass die beiden den schmutzigsten Sex haben werden, der überhaupt irgendwie nur möglich ist. Und wie du sagst, und dann sitzen sie aber in diesem harten Cut am Ende da irgendwie in seiner kalten Garage auf dem Massagestuhl und haben alles andere als Sex und fangen dann auch an, irgendwie die ganze Nacht nur miteinander zu reden. Und das fand ich halt auch sehr charmant, so, dass der Film da halt eben auch diese Mechanismen des Genres da so ein bisschen kommentiert und auseinandernimmt.
Ja, und vor allem wird so gut greifbar, dass sie halt mit der Situation im Grunde überfordert ist, ne? Also sie sagt ja auch so, ich bin irgendwie total nervös, und er sagt ja, pff, klar, habe ich gemerkt, so. Und sie versucht halt durch den Humor, zumindest kommt das für mich so rüber, das so zu überspielen, ne? Also dass die Situation gerade mit diesem geilen Typen im Bett zu sein, für sie, die ja schon im Film irgendwie als Mauerblümchen so ein bisschen dargestellt wird, schon irgendwie eine krasse Sache ist und sie ganz schön unsicher macht. Oder? Wie hast du das empfunden?
Auf jeden Fall. Und das aber auch so stehen lässt. Also diese Unsicherheit denn nicht irgendwie in eine Sicherheit irgendwie umwandelt oder so, sondern dass es halt irgendwie dabei bleibt und dass sie da dann ja auch schon ihnen so aus dem Konzept bringen kann, dass die tatsächlich irgendwie in der Garage sitzen und Massagestühle ausprobieren und danach auch nicht irgendwie wieder wirklich im Bett beim Sex landen, sondern der ganze Abend viel mehr dann eine Augenhöhe zwischen den beiden entwickelt. Also da geht's ja schon los, dass sich etwas zwischen den beiden, dass etwas zwischen den beiden passiert, was beide näher aneinander bringt. Weil eigentlich ist es dann ja so, dass, also sie ist die Unsichere, sie ist außerhalb ihres Elements, das sagt sie, das merkt man, das merkt er auch, darum geht es, und dann kippt die Situation aber, indem sie dann im Bett liegen und nur miteinander reden, was eigentlich außerhalb seines Elements sein müsste, was ihn ja eigentlich völlig aus dem Konzept bringen müsste, weil das ist ein Move, den er nicht beherrscht, den er auch nicht irgendwie in seinem Repertoire hat, den er nicht irgendwie schon dutzendfach geübt hat. Und trotzdem kommen die beiden dann einfach auf Augenhöhe zueinander und näher zueinander. Und dann geht's halt los. Und das finde ich eigentlich ganz schön und ganz charmant. So.
Und was ich auch wirklich erfrischend fand, ist, dass dann nicht in weiteren Szenen gezeigt wird, wie sie sich noch mehr annähern, wie sie Dates haben oder so, sondern wenn sie das nächste Mal gezeigt werden, sind sie halt zusammen. Ne? Sie sind da in diesem Weinladen und machen halt irgendein Zeug zusammen und suchen Wein aus für die Mutter oder so. Also, dass einem das so komplett erspart bleibt, fand ich super.
Und dass Jacob dann ja anscheinend irgendwie untertaucht, also erstmal so ein bisschen, also er hat ja auch keinen Grund mehr, irgendwie großartig in dieser Bar rumzuhängen, aber dass Jacob dann derjenige ist, der sich an Cal wendet und sagt, sag mal, wie geht das eigentlich, was ich hier gerade mache? So, jetzt bin ich derjenige, der keine Ahnung davon hat, wie man irgendwie eine Beziehung führt, und du hast 25 Jahre eine Beziehung geführt, und da kommen die beiden Figuren dann auch wieder neu und anders zueinander, was ich dann ganz gut finde. Also,
ja, das fand ich auch super, auch relativ am Ende, wo sie sich dann nochmal unterhalten, wo Jacob sich auch öffnet und sagt so, ja, ich dachte immer, ich bin derjenige, der dir zeigen muss, wie man ein richtiger Mann ist, aber eigentlich ist mir klar geworden, dass was ich wollte, ist das, was du hattest, eine feste Beziehung, wo man sich aufeinander verlassen kann, wo man menschliche Wärme findet, nicht nur das Körperliche, genau.
Ja, und dann da können wir, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber diskutieren, müssen wir vielleicht auch drüber diskutieren, aber dann gibt es halt diese Zusammenführung, diesen Twist, dass sich eben rausstellt, Hannah, die neue Partnerin von Jacob, ist gleichzeitig die Tochter von Cal. Und dadurch, dass Cal weiß, wer Jacob ist oder sein kann oder lange Zeit war, ist er alles andere als begeistert darüber, dass die beiden ein Paar sind. So. Und da, also das Gute an der ganzen Sache ist, was ich diesem Moment anrechne, ist, also das ist der Moment, wo tatsächlich dann Jacob diese ganze Pick-up-Scheiße wirklich auf die Füße fällt. Also das ist so diese poetische Gerechtigkeit, die es dann irgendwie noch bekommt, dass, also da findet dann halt dieser Kommentar statt. Da wird gesagt, ey, das, was du da die ganze Zeit getan hast, ist gar nicht so geil und cool, wie wir das vielleicht am Anfang noch inszeniert haben und mit Gags und Augenzwinkern irgendwie ausgefüllt haben, sondern in der realen Welt außerhalb dieser Bar und außerhalb der One-Night-Stands ist das halt nicht so geil. Oder bringt das halt auch so seine Probleme oder seine Vorurteile irgendwie mit sich. Es ist halt ein bisschen, also was ich dann da nicht so toll fand, ist, dass es, naja, jetzt fangen da irgendwelche Männer an, über irgendwelche Frauen zu streiten und so der Vater, der seine Tochter beschützen will, weil sie den falschen Typen irgendwie hat, ist auch ein bisschen überholt, finde ich. So.
Ja, es ist überholt und es ist an der Stelle halt auch ein bisschen, jetzt fehlt mir das Wort, heuchlerisch. Also weil er ist ja, er hat ja genau das Gleiche getan, ne? Im Grunde müsste er auch sein Verhalten mal überdenken, wie er mit den Frauen umgegangen ist. Aber
also Cal dann nach dieser Ausbildung bei Jacob, ja.
Richtig, ja, weil er hatte ja auch eine Affäre nach der anderen und ist ja mit den Frauen auch nicht so schön umgegangen, wie man ja dann an der Figur der Kate sieht, die ja schon ziemlich verletzt ist auch.
Mhm.
Und da scheint aber nicht so richtig viel Selbstreflexion bei ihm stattzufinden.
Mhm.
Weil eigentlich müsste er sich selbst auch genau, also müsste er an sich das Gleiche kritisieren.
Oder zumindest erkennen.
Ja.
So. Ne? Ja. Dass er da irgendwie auch so eine Erkenntnis hat und sich selbst anders einordnet. Ja. Ja. Aber das ist es, also ich, auch da, der Moment ist halt auch sehr, sehr amüsant und sehr, sehr, sehr witzig und sehr charmant irgendwie auch dann. Also, das, wofür der Moment steht, macht's dann wieder runder als den Moment selbst. Und da gibt's dann, wie gesagt, schon auch noch so ein paar Sachen zu kritisieren, die ich zum Beispiel eben bei der späteren Arbeit an This Is Us, also diese altbackenen Geschlechterrollen, die hier in einem kurzen Klischee aufblitzen, in dieser Gartenprügelei, so, das ist eine Sache, die zum Beispiel bei This Is Us glücklicherweise halt in meinen Augen komplett fehlt. Also da gibt's keine dieser Geschlechterklischees, die da bedient werden. Aber die Serie ist später entstanden und in einem Team von Autoren und Autorinnen und in einem größeren, diverseren Gemisch an Menschen auch entstanden, was das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen begründet. Und hier ist halt, hier ist ein Typen, der es geschrieben hat und zwei Männer, die es inszenieren und dass das Ganze dann vielleicht so eine gewisse männliche Klischeekiste dann irgendwie auch abgreift, so erkläre ich mir ein bisschen dadurch.
Ja, kann ich verstehen, aber ich musste ehrlich sagen, ich finde diese Klopperei am Ende halt auch irgendwie essentiell. Weil ich finde, dadurch, dass die sich da kloppen und die Frauen alle auf sie herabschauen, während sie das tun, bekommt das alles so eine unglaubliche Lächerlichkeit, wo für mich das Konstrukt Männlichkeit, was ja am Ende schon, am Anfang schon so etabliert wurde, ne, es geht hier um, dass wir einen richtigen Mann aus dem machen und am Ende kloppen sie sich wie richtige Männer, das wird halt komplett dekonstruiert, weil es einfach nur lächerlich ist. Also ich fand das schon wichtig, dass das da ist und fand es auch gut.
Also
sie wirken halt wie so Kindergartenkinder, ne? Also hier, das ist meins und da hast du nicht dran zu gehen und deswegen hau ich dir jetzt mal eine über die Rübe. Das ist halt lächerlich und das soll auch lächerlich sein.
Das habe ich vielleicht weniger so gesehen. Also ich sehe es auch, aber ich glaube, das hat bei mir irgendwie, weiß ich nicht, weniger lächerlich gewirkt. Oder ich hatte den Eindruck, dass der Film, also du sagst, der Film kommentiert auch das oder kritisiert auch das, was er da gerade darstellt, nämlich die männliche Keilerei im Garten, die halt höchst lächerlich ist.
So. Genau.
Okay. Ja, das habe ich vielleicht anders wahrgenommen. Ich glaube, ich habe das nicht ganz, ich habe diese Kommentierung, glaube ich, nicht ganz so wahrgenommen.
Aber das mag auch sein, dass ich das falsch interpretiere, ne? Aber das war zumindest die Wirkung auf mich.
Das würde ich so gar nicht sagen, weil das ist deine Perspektive. Also mir geht es nicht darum, dass du da irgendwie weniger recht hast oder so, sondern das wäre eine Sache, das wäre ein Grund für mich, nochmal auf den Film zu gucken und auch in diese Szene zu gucken. Weil ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es halt auch aufgrund der Reaktion der Frauen in dieser Szene so kommentiert wird. Und da habe ich vielleicht gar nicht so drauf geachtet, das habe ich gar nicht so sehr gesehen, sondern habe mich nur auf diese Männer konzentriert, die sich da keilen und habe mir gedacht, na, ne, aber.
Also vielleicht müsste ich mir die Szene auch nochmal angucken, aber ich meine so in der Figur der Julianne Moore so die Person gesehen zu haben, die daneben steht und nur mit den Augen rollt. Weil sie macht es wahrscheinlich nicht, vielleicht habe ich das auch zu viel reininterpretiert, aber die das Ganze eben durch ihr fehlendes Eingreifen auch, weil sie wahrscheinlich merkt, das ist hier gerade Kindergarten, die werden sich schon nicht hier so bis aufs Blut kloppen. Lass die einfach mal machen, dann ist auch wieder gut. So, das müssen die Männer jetzt halt mal machen, die sind halt so, ne, also so habe ich das irgendwie empfunden.
Ich glaube, das ist eine gute Einladung für alle, die noch zuhören in unserer Diskussion hier, da gerne mal Rückmeldung zu geben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach unterschiedliche Perspektiven auf die Szene gibt und vielleicht eben auch unterschiedliche, also dass die eigene Seherfahrung da auch mit reinspringt. Ne?
Ja,
also dass du als Frau jetzt sagst, das ist eine ganz klare Kommentierung, weil die Frauen mit den Augen rollen und ich als Mann das vielleicht gar nicht gesehen habe oder anders wahrgenommen habe. Und
vielleicht war es auch die Musik, also dass die Musik das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat, das kann auch sein. Muss ich aber nochmal gucken.
Wie sieht's denn aus mit dieser Babysitter-Geschichte? Also der Sohn und die Babysitterin, da gibt's ja auch, also das ist ja auch Teil der Geschichte, das ist ja die dritte Liebesgeschichte des Filmes.
Ja, also das fand ich ganz schön, weil der Film im Grunde Liebe in verschiedenen Generationen thematisiert. Ne? Also bei ihm ist es so wirklich die erste Liebe. Er ist ja auf der Highschool und ist in seine Babysitterin verliebt und stößt da halt nicht auf Gegenliebe, was für ihn ganz schlimm ist. Aber er lässt sich ja die meiste Zeit nicht so richtig abbringen von der Idee. Ne? Er ist ja schon da sehr, ich sag mal, aktiv dabei, sie für sich zu gewinnen, was irgendwie herzallerliebst ist, so, weil es so naiv noch ist. Aber es ist halt komplett Hollywood, ne? Es ist komplett unrealistisch. Ich dachte mir die ganze Zeit, Mann, wenn das meine Schule wäre, dieser Typ würde so gemobbt werden. Also, wo er dann anfängt, da diese Bühne aufzubauen und sich ein J auf die Brust malt, weil sie gerade der scharlachrote Buchstabe lesen und er da sozusagen die Parallele zeigt, hier, ich gehöre dir, ich habe hier dein Initial auf der Brust und das fand ich alles extrem unrealistisch, aber halt auch irgendwie süß, ne? Also im Grunde die ganze Storyline um ihn und um die Babysitterin, auch wie sich das am Ende auflöst, diese Szene bei der Abschlussfeier, also diese ganze Abschlussfeier, wo dann die beiden ihre Reden halten, ich dachte nur so, oh Leute, ernsthaft, wenn das in der Realität vorkommen würde, alle Leute würden den Kopf schütteln und denken, was geht hier gerade ab? Und sie würden ihre Handys zücken und das auf YouTube stellen, weil das hier gerade so ein Irrer irgendwas davon erzählt, dass er seine Frau immer noch liebt, obwohl das hier eine Abschlussfeier von der Klasse ist. Also,
Nimmst du dem Film das übel, dass er da am Ende so ein bisschen in diese Hollywood, ja, was ist denn, in diesen, ist es Hollywood-Schmalz? Aber dass er
kann man so sagen.
Aber ja. dass er dann diese Ebene einnimmt? Oder gehst du da mit?
Nee, das nehme ich ihm schon ein bisschen übel. Also nicht so sehr, dass das für mich den Film grundlegend schlechter macht, das nicht. Aber da dachte ich schon so, das hätte man jetzt auch irgendwie ein bisschen realistischer lösen können. Wie ging's dir damit?
Ich fand den Anfang dieser Rede, also der Sohn, soll da ja irgendwie so eine Abschlussrede halten. Das fand ich eigentlich sehr, sehr amüsant, dass er als, ja, der so lange Zeit so hartnäckig irgendwie versucht hat, seiner Liebsten den Hof zu machen und in großen Gesten versucht hat, sie zu überzeugen, dann halt genau in dem Moment scheitert und Zyniker wird, so, der Liebe komplett abschwört und alles ist doch Humbug und alles ist doch Quatsch und so im Grunde genommen irgendwie da in diese Rede einsteigt und dass eben dann sein Vater, also Kerl, derjenige ist, der dann da irgendwie versucht, das Ruder zu reißen. Das fand ich eigentlich schon ganz witzig. So sehr nehme ich dem Film das auch nicht übel, weil ich bin halt auch dann so, was Hollywood-Schmalz angeht und den ein oder anderen Hollywood-Kitsch in Sachen Liebe angeht, ein bisschen wohlwollender, glaube ich, unterwegs. Sagen wir es mal so. Deswegen hat mich das gar nicht so sehr gestört. Ich hatte zwischendurch ein bisschen ja, auch da so meine kleineren Problemchen, glaube ich, mit dem Sohn, mit dieser Hofmacherei des Sohnes, die ich dann teilweise auch so ein bisschen, oder sagen wir mal so, diese Moral von der Geschichte, diese, weil wir ja gesagt haben, diese unterschiedlichen Liebesgeschichten und eben auch Darstellung von Liebe, die wir jetzt ja so in dem Film gefunden haben, also Jacob, der Pickup-Artist, der lange Zeit keine Liebe hat, aber jede Menge Sex, und bei dem es dann halt sich umkehrt in jede Menge Liebe, als er sie findet. Das fand ich schon mal relativ frisch und relativ gut gemacht. Dann Cal, der 25 Jahre lang verheiratet war und dessen Liebesgeschichte im Grunde mit dem Scheitern seiner Ehe und seiner Liebe irgendwie startet. Das fand ich auch ganz interessant gemacht. Bei dem Sohn, diese dritte Liebesgeschichte, die finde ich, glaube ich, am schwächsten, weil ich da so ein bisschen, worum geht's eigentlich? Geht's da, also ja, diese unerfahrene, diese pubertierende Liebe, diese unerfahrene Liebe, das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass der Film das irgendwie auch darstellt. Ich hatte da auch so ein bisschen meine Probleme mit, dass es halt, ja, was ist die Moral von der Geschichte? Worum geht's bei ihm? Es geht eigentlich darum, hartnäckig am Ball zu bleiben, offensichtliche, was sind es denn? Also das offensichtliche Nicht-Erwidern seiner eigenen Gefühle oder seiner eigenen Avancen, die halt nicht erwidert werden, so, ja, das ist kein Problem, da musst du einfach nur lang genug und hartnäckig genug dranbleiben, dann passiert das schon. Das habe ich da so ein bisschen rausgelesen und dachte mir, auch für 2011 finde ich das ein bisschen problematisch. Also, gerade weil das dann irgendwie der, ich weiß gar nicht, wie alt er war, 13, 14, 15-jährige Sohn, das ist so ein bisschen dieses Boys will be Boys Prinzip, so sind Jungs halt eben, das darf man nicht so hoch irgendwie werten. Was ist denn schon dabei? Ist das nicht irgendwie auch total süß? Da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit. Also das irgendwie konsequent mal irgendwie durchzudenken, würde mir den Film eher versauen, als es nicht zu tun und zu sagen, gefällt mir einfach nicht.
Habe ich tatsächlich gar nicht so kritisch gesehen, muss ich sagen. Jetzt, wo du es sagst, geht mir da auch ein Licht auf. Aber als ich den Film geguckt habe, auch jetzt beim zweiten Mal, ist mir das nicht so schlimm aufgefallen. Vielleicht, weil ich die Moral von der Geschichte, die wir von ihm lernen, irgendwie auch ganz schön finde, so, dass wir den Glauben an die Liebe nicht verlieren sollen, was halt auch irgendwie so tief aus der Klischeekiste geholt ist, aber wo ja auch ein bisschen was dran ist, weil er ist ja auch, als er da diese Rede anfängt, schon ziemlich geknickt so und will eigentlich damit abschließen und Liebe ist scheiße und Liebe ist nur was für Arschlöcher und so weiter, wo sein Vater ihm dann sozusagen die Hoffnung zurückgibt hier, das lohnt sich trotzdem irgendwie daran zu glauben. Ich hätte es nur besser gefunden, wenn er hätte ich das besser gefunden? Ich weiß gar nicht. Aber er hält ja trotzdem noch an der Babysitterin fest. Und sie macht ihm ja am Ende sogar noch Hoffnung hier. Werd mal ein bisschen älter so. Vielleicht geht dann was. Ich glaube, wenn man das weggelassen hätte, dann wäre es, glaube ich, vielleicht nicht so schlimm gewesen.
Ich habe auch den Eindruck, dass das halt, ich glaube, das werfe ich dem Film vielleicht auch ein bisschen vor. Also ich mache das jetzt nur anhand der Namen fest, die geschrieben und inszeniert haben. Also ich glaube, dass die eine oder andere Frau im Team vielleicht auch als Autorin, als Partnerin vielleicht das Drehbuch und die Figuren dann ein bisschen, also gerade die weiblichen Figuren dann ein bisschen hätte runder machen können. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein Typ sehr gut und gerne auf diese Szene kommt, an der am Ende die Babysitterin noch Augen zwinkern und mit einem Küsschen auf die Wange zu ihm sagt, in 2-3 Jahren, ne, wer weiß und so. Also, das ist so mein Gefühl dabei, dass mir denke, sowas kann nur ein Mann schreiben. So hat sich die Szene für mich angefühlt. Und gleichzeitig hast du aber auch recht, ich finde auch, dass die Figur oder diese Geschichte, diese Liebesgeschichte ist auch ein bisschen komplexer, weil ich glaube, da soll es auch ein bisschen darum gehen, dass, glaube ich, also dass es so ein bisschen auch in die Waagschale geworfen wird, um zu zeigen, hey, ob du jetzt so ein riesen Pickup-Artist bist, der halt irgendwie vermeintlich weiß, wie es läuft in Sachen Liebe oder zumindest in Sachen Sex, oder ob du der 25 Jahre lang verheiratete Familienmann bist oder eben der pubertierende Junge, der zum ersten Mal irgendwie solche Gefühle entwickelt. Am Ende des Tages sind eigentlich alle gleich schlau, gleich doof und ja, gleich lächerlich, um dann wieder diese Gartenprügelei aufzugreifen, und gleich unfähig in der Art, mit diesen Situationen umzugehen. Und das demokratisiert das alles vielleicht wieder so ein bisschen, dass so, es gibt halt keinen, also das eine ist nicht besser oder echter oder wahrer oder reifer oder was auch immer als das andere. Und das macht es vielleicht dann wieder so ein bisschen, also ich, also so kann ich das halt auch deuten, was da diese Geschichte um den Sohn vermittelt.
Ja, also das finde ich auch wirklich super, dass der Film sich nicht darüber lustig macht, dass er da diese extremen Gefühle für die Babysitterin hat. Ne? Also dass es auch als eine Art von Liebe, von Verliebtheit irgendwie dargestellt wird, die halt die Menschen in dem Alter nun mal haben, die vielleicht nicht so reif ist wie die Beziehung, die von Cal und seiner Frau. Aber es wird trotzdem irgendwie so dargestellt, dass man denkt, ach Mensch, so war ich doch auch mal. Es ist nicht lustig, aber es ist auch schmerzhaft gewesen. Es ist trotzdem, es sind echte Gefühle. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Film, den ich noch wesentlich besser finde, den du auch sehr liebst, Call Me By Your Name, der auch dieses Thema thematisiert. Lohnen sich die schmerzhaften Momente für die schönen Momente, die man haben kann, wenn man verliebt ist? Das wird hier in dem Film natürlich sehr, sehr oberflächlich behandelt. In der, also ich sehe es hier vor allem in der Geschichte von dem Sohn, der sich halt fragt so, ja, hier, Liebe ist für Arschlöcher, wozu braucht man das überhaupt? Das tut doch eh nur weh. Und das wird hier halt auch so ein bisschen angedeutet, was, wie gesagt, andere Filme viel, viel, viel besser machen. Aber das ist halt auch was, was mich total beschäftigt und berührt so. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hin will mit diesem Argument, aber irgendwie fand ich das dann doch schön.
Ich spüre da eine Tür, die sich öffnet, um nochmal über weitere Liebesgeschichten und Liebeskomödien zu sprechen, weil du bringst jetzt eine sehr, sehr wunderbare mit in den Topf, Call Me By Your Name. Genau, ich will aber noch abschließend oder zumindest noch weiter dazu sagen zu dieser Liebesgeschichte mit dem Sohn. Dass halt eben auch da, also mit diesem Topf, den ich gerade so beschrieben habe, so alle sind irgendwie gleich unbeholfen in Sachen Liebe, aber ich sehe da halt auch so dieses Moment von alle können auch was voneinander lernen. Also der Familienvater bekommt auch nochmal durch diese Geschichte von seinem Sohn wieder was beigebracht über die Liebe. Also darum geht's ja eben auch, als Kerl da das Mikrofon am Ende übernimmt und sagt, hey, ich muss ja mal ganz kurz irgendwie was gerade rücken, denn eigentlich ist mein Sohn der größte Romantiker, der größte, der kitschigste Romantiker, den es überhaupt gibt. Und eigentlich sagt er hier gerade etwas, was er gar nicht selber ist. Und damit lernt Cal dann ja auch wieder etwas über die Liebe aus der Perspektive seines Sohnes. Und andersrum genauso. Jacob lernt dann ja eben auch mit der Beziehung zu Hannah, was Cal ausmacht und was Cals Erfahrungen sind und welchen Wert diese haben. Und das ist, finde ich, glaube ich, auch ganz schön, halt aus sehr starker männlicher Perspektive, okay, aber dennoch irgendwie auch ganz schön, dass all diese Männer da irgendwie auch was voneinander lernen können. Wie Liebe irgendwie geht oder Liebe auch nicht geht oder was eben auch, also wie Liebe auch aussehen kann.
So,
das das zeichnet den Film, glaube ich, auch aus.
Ja, auf jeden Fall. Irgendwie haben wir noch relativ wenig über Emily gesprochen, oder? Da würde ich gerne noch ein bisschen was dazu sagen.
Ja, gerne.
Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass mich ihre Szenen oft sehr berührt haben. Und was ich wirklich mag an der Geschichte Emily, Cal, wie hieß er noch, David?
Lindhagen, oder?
David Lindhagen, genau. Das war übrigens auch super, die Szene, wo der Sohn seinen Namen immer absichtlich falsch ausgesprochen hat. Fand ich super. Aber dass gleich zu Beginn im Grunde die Affäre mit David dargestellt wird als ein Symptom. Also das ist nicht der Trennungsgrund. Ne? Also man sieht ja relativ am Anfang, dass sie sich dann mit David trifft und die treffen sich auf der Arbeit, genau. Wo er sagt so irgendwie, du gehst mir aus dem Weg und was ist hier eigentlich mit uns, bla bla bla. Wo man so merkt, im Grunde hat sie kein Interesse an dem. Im Grunde war das nur, ja, es ist halt ein Symptom für eine tiefer liegende Krise zwischen ihr und Cal, was mich einfach total berührt hat und wo ich das Gefühl hatte, da ist viel Wahrheit drin. Weil Cal natürlich diese Krise nur auf den David Lindhagen attribuiert. Ne? Also der ist hier der Typ, der sich irgendwie in unsere Ehe zwängt.
Wenn der nicht wäre, hätten wir keine Probleme.
Genau, wenn der nicht wäre, wäre alles super, aber für sie ist das halt überhaupt nicht so. Ne? Und Jacob ist ja dann derjenige, der ihn darauf aufmerksam macht. Ne? Also hier, guck dich mal an, du hast dich irgendwie ganz schön gehen lassen die ganze Zeit. Sahst du eigentlich auch so aus, als du sie kennengelernt hast und überleg mal, wie du mit ihr redest. So, das hat er jetzt, glaube ich, im Film nicht gesagt, aber das wird er ihm bestimmt auch irgendwie beigebracht haben, dass man auch in einer langen Beziehung irgendwie respektvoll miteinander umgehen soll. Ja, und das habe ich einfach in ihrer Reaktion, also wie sie dargestellt wird über den ganzen Film hinweg, das hat mich einfach total berührt, dass im Grunde alles, was sie will, ist, dass die Ehe wieder funktioniert. Sie will ja nur ihn, auch wenn sie da die Affäre hat. Aber halt am Anfang daran scheitert, dass er irgendwie die Beziehung nicht mehr als das ansieht, wie sie es vielleicht tut.
Die haben doch auch diesen süßen Moment, glaube ich, als, ich weiß gar nicht mehr, warum er da im Garten steht. Ich glaube, weil er sich irgendwie noch um die Pflanzen kümmert oder so, wo er irgendwie aus dem Haus geworfen ist. Und sie ruft ihn an, weil sie Sehnsucht nach ihm hat und weil sie seine Stimme hören will. Aber eigentlich tut sie ja so, als ob da irgendwas im Haus kaputt wäre. Und hier der Stromkasten ist ausgefallen. Und er sieht, dass sie gar nicht dieses Problem hat und beide telefonieren. Und also das ist auch irgendwie ein ganz süßer Moment.
Ja, das finde ich so schön. Also man kann auch das wieder kritisch sehen und sagen, naja gut, er stalkt sie irgendwie gerade so ein bisschen und telefoniert mit ihr, obwohl ihr nicht klar ist, dass er gerade da draußen steht und so weiter. Aber wenn man das ausblendet und das einfach nur als das sieht, was der Film einem vermitteln will, nämlich sie hat gerade super Sehnsucht und sucht irgendeinen Vorwand, um ihn anzurufen und er erklärt ihr dann, wie sie da an diesem Stromkasten was einstellen muss und sie tut so, als würde sie das gerade tun. Das ist einfach so schön, wie er halt auch sieht, dass sie gerade lächelt und wie gerührt sie auch ist. Ich finde das einfach unglaublich schön gemacht.
Es ist ein zarter und verletzlicher Moment zwischen den beiden. Oder ihre Perspektive ist da so ein bisschen verletzlicher auch dargestellt. So.
Genau.
Ja, aber das ist ja nicht der einzige Liebesfilm da draußen.
Oder? Ja, das stimmt.
Ich weiß gar nicht, was ist es denn? Also, worüber reden wir? Worüber wollen wir reden? Über Liebesfilme? Über Romcoms? Gibt es da einen Unterschied?
Also ich würde ja lieber über Liebesfilme reden. Ich finde Liebesfilme an sich, Liebesdramen auch wesentlich interessanter als Romantic Comedies. Wobei es auch wirklich großartige Romantic Comedies gibt. Ne?
Ihr habt doch bei Brainflix auch eine Episode dazu gemacht.
Ach, schön, dass du das sagst. Ja, haben wir. Wir haben in Folge 2 von unserer Sonderreihe Herzensfilme über Romantic Comedies gesprochen, über 10, die uns besonders gefallen. Da ist auch Crazy Stupid Love tatsächlich dabei, wo wir nicht im Entferntesten so in die Tiefe gegangen sind wie hier jetzt, sondern eher mehr oder weniger oberflächlich besprochen haben, was uns daran gefällt und was vielleicht auch nicht. Genau, und da sind noch 9 weitere dabei, die wir auch sehr mögen.
Aber schon romantische Komödien, also.
Romantische Komödien, genau.
Was für dich was anderes ist, oder durchaus was anderes sein kann als ein Liebesfilm.
Ja. Also Romantic Comedies sind vielleicht ein Subgenre vom Liebesfilm, so würde ich sagen.
Und klar, in beiden Arten geht es irgendwie um das Thema Liebe.
Ja. So,
aber durchaus anders dargestellt. Also wie würdest du das denn auseinanderdividieren? Was ist denn der Unterschied? Also was ja, was unterscheidet Liebesfilme von der romantischen Komödie?
Der Humorfaktor. Also eine romantische Komödie muss auf jeden Fall mich auch zum Lachen bringen. Das muss ein Liebesdrama zum Beispiel nicht.
Mhm.
Das kann ein Liebesdrama auch in einzelnen Szenen, aber der Humor darf nicht zu dominant sein.
Mhm. Ist es damit vielleicht auch die Darstellung von Liebe, die anders ausfällt?
Das ist eine gute Frage. Also es ist denke ich, eine Darstellung von anderen Aspekten der Liebe.
Mhm. Oder,
ja, also,
oder anders gefragt, ist ein Liebesfilm dann, weil es keine romantische Komödie ist, also weil der Humoranteil wegfällt, ist es ein Liebesfilm immer traurig für dich?
Nee. Mensch, du stellst Fragen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Herzlich willkommen in der Second Unit.
Also ich glaube, also wenn wir sozusagen Liebesfilme als das große Ganze sehen und Romantic Comedies und Liebesdramen als Subgenres, dann und vielleicht gibt's noch was Drittes, was nicht so unglaublich dramatisch ist, sondern einfach nur die Liebe darstellt als das, was sie ist, ohne große Tragödien, dann wie war die Frage?
Ob Liebesfilme immer traurig sein müssen, aber du machst schon so ein bisschen, also du sagst,
genau,
der Oberbegriff,
die müssen nicht immer traurig sein, ja.
Der Oberbegriff wäre dann vielleicht Liebesfilm und darunter spaltet sich das dann auf in romantische Komödie und in Liebesdrama und die sind vielleicht ein bisschen entgegengesetzter aufgestellt.
Mhm.
Also ich frag auch jetzt nicht irgendwie, weil ich irgendwelche vermeintlichen Antworten darauf meine zu wissen oder zu kennen, sondern weil ich mich das auch frag und bei mir selbst auch eher, glaube ich, Film, also mir gefallen Liebesgeschichten, filmisch Liebesgeschichten gefallen mir, glaube ich, auch eher besser, wenn da so eine, ich weiß nicht, ob es Tragik ist, aber wenn da so eine Komponente irgendwie mit reinspielt. Also wir können ja mal ein bisschen konkreter werden. Wir können ja mal mit so ein paar Titeln irgendwie durch die Gegend werfen und da vielleicht auch so ein bisschen mit definieren, weil ich mag La La Land überraschenderweise, mag ich sehr gerne. Mhm. Eben auch, weil ich das Ende so toll finde. Weil das Ende für mich so bittersweet ist.
Mhm.
Und das Ende eben auch etwas über die Liebe aussagt, was eben was anderes ist als bis ans Ende ihrer Tage und da haben sich zwei gefunden und Friede, Freude, Eierkuchen. So, dieser The Notebook-Film oder sowas, wo wir beide mit den Augen rollen und sagen, das ist schon echt ein bisschen viel und dick aufgetragen. Da sind wir uns einig, das reizt uns beide, glaube ich, nicht so sehr, aber ich mag es, wenn da irgendwie, das hat 500 Days of Summer so schön gesagt, den mag ich auch sehr gerne, das ist ein Film, es ist kein Liebesfilm, aber es ist ein Film über die Liebe.
Mhm.
Und ich glaube, diese Art von Definition, die mag ich sehr gerne.
Ja. Da bin ich voll bei dir. Also ich sehe das auch tatsächlich sehr gern, wenn die Liebe zu Ende geht und wie sie zu Ende geht. Mhm. Und es muss auch nicht immer das Ende sein, das mit einer Explosion verschwindet, sondern halt, da ist auch so unglaublich viel Tragik dabei, wenn die Liebe einfach still und heimlich geht.
Ja. Mir liegt der Begriff Ehrlichkeit irgendwie so im Bauch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie passt oder so, aber ich habe das Gefühl, dass diese Filme, also die fühlen sich für mich halt irgendwie ehrlicher an, wenn da etwas, also wenn ich Liebesgeschichten sehe, die eine Art von Liebe oder einen Aspekt von Liebe irgendwie darstellen oder über die Liebe etwas erzählen und ja, also Liebe ist im Idealfall so perfekt, wie sie in den Hollywood-Schnulzen dargestellt wird, aber in der Realität ist sie das so selten. Oder es ist halt auch vermessen, das in irgendeiner Form als Maßstab anlegen zu wollen. Und wenn dann aber eben Liebesgeschichten vielleicht auch eine gewisse Warnung aussprechen und sagen, hey, pass auf, oder lasst uns mal über die Aspekte von Liebe sprechen, die halt in diesen Schnulzen nicht unbedingt stattfinden, sondern die da gekonnt ignoriert werden, das finde ich irgendwie viel, viel schöner. Das finde ich irgendwie viel ehrlicher, wie gesagt.
Ja, ja, da bin ich ganz bei dir, die einem halt vielleicht auch so ein bisschen den Spiegel vorhalten, ne? Die dir zeigen, pass mal auf, hattest du solche Situationen nicht auch schon? Und guck mal, wie die Leute hier damit umgehen.
Und auch den Begriff der Liebe halt um Facetten irgendwie erweitern oder halt in anderen, aus anderen Perspektiven, in anderen Blickwinkeln irgendwie ausfüllen, als dieses klassische, es finden sich zwei und sie lieben sich dann und damit ist die Geschichte beendet, weil damit ist ja schon alles erreicht und alles überwunden.
Ja, wenn ich so an einige romantische Filme denke, die ich auch sehr mag, zum Beispiel 10 Dinge, die ich an dir hasse, das ist für mich auch eine wirklich gute romantische Komödie, vielleicht auch Teenager-Komödie, weiß ich nicht, wie man das jetzt genremäßig einordnen möchte. Das ist halt so ein typischer Film, der endet damit, dass sie zusammenkommen. Aber eigentlich passiert dann ja erst das Interessante, ne? Und das ist halt in so vielen Filmen so, dass ausgeblendet wird, wenn es eigentlich interessant wird. Ne? Mhm. Wie kommen die eigentlich im Alltag zurecht? Ist es jetzt immer noch so, dass die sich so unglaublich verehren und unfassbar verliebt sind? Oder ja, haben die da auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen, wie wir Normalos das tun?
Mhm. Hast du mal Eternal Sunshine of the Spotless Mind gesehen?
Ja, natürlich. Den liebe ich auch so sehr.
Ich finde den auch absolut großartig, also definitiv einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, weil ich habe das Gefühl, dass das so in meinem Kopf, wenn ich über den Film rede oder den Film irgendwie Leuten empfehle und dann irgendwie Feedback bekomme, dass manche sagen, oh, der ist ja so traurig. Das ist ja so ein trauriger Liebesfilm. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch wirklich falsch gepolt oder so, aber für mich ist das einer der hoffnungsvollsten und schönsten Liebesgeschichten überhaupt, weil das Ende so wichtig ist.
Ja.
Also es geht ja darum, dass sich da zwei Menschen finden und verlieben, aber trennen und dann, weil das in dieser Science-Fiction, leicht angehauchten Science-Fiction-Welt möglich ist, können sie sich die Erinnerung und nur die Erinnerung des Ex-Partners, der Ex-Partnerin löschen lassen. So, und dann spielt der Film das halt so ein bisschen durch und hält eigentlich ein großes, starkes Plädoyer dafür, dass diese Erinnerungen, egal wie schmerzhaft sie sind, aber sehr wertvoll sind. Und es endet ja damit, dass diese beiden Figuren lernen, dass sie sich ihre Erinnerungen gelöscht haben voneinander, aber voreinander stehen und sagen, wir können es doch trotzdem nochmal versuchen, oder nicht? Also eigentlich spricht ja alles dafür, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Und die beiden haben gelernt, dass sie schon mal gescheitert sind miteinander. Aber, und das ist in meinen Augen halt so wahnsinnig hoffnungsvoll irgendwie, dann dastehen voreinander und sagen, let's try it.
Ja, ja, so. Genau das. Das, also hoffnungsvoll wäre auch das Wort, was mir jetzt als erstes eingefallen wäre, wenn du es nicht schon gesagt hättest. Aber ich sehe das ganz genauso. Also, ne, die Frage, ist die Liebe die Schmerzen wert und die schlimmen Erinnerungen? Und ich bin auch jemand, der sagt, absolut. So. Mhm. Deswegen mag ich ja auch Call Me By Your Name so sehr, weil der das halt auch verhandelt, ne?
Ja. Ja. Der sagt auch, also das sagt ja der Vater dann auch in diesem wunderbaren Monolog,
genau,
dass halt genau diese schmerzhaften Erlebnisse halt so wertvoll irgendwie sind und auch so wichtig sind, um die Guten dann auch wieder zu spüren und zu finden. Und ja.
Ja.
An welchen musste ich noch gerade denken? Also mag ich auch sehr gerne, du ja glaube ich auch sehr gerne, 500 Days of Summer.
Mhm.
Der für mich auch dann eher wieder so eine romantische Komödie irgendwie ist, aber mit dem Twist oder mit der Verlagerung, dass es ja eigentlich viel eher darum geht, ich weiß gar nicht, also irgendwie geht es für mich auch in dem Film darum, sich selbst wiederzufinden. Also ich finde da das Ende auch da, diesen Moment des Aufstehens und Weitermachens und auch da irgendwie Hoffnung, dieses hoffnungsvolle Ende, das sagt, ja, Liebe kann schmerzhaft sein und kann auch scheitern und es kann auch ein Auf und Ab geben, das dann in einer Trennung endet, aber das Aufstehen ist das Entscheidende.
Mm. Ja, um nochmal ein Beispiel zu geben für einen Film, der das nicht macht, der dich quasi als kaputtes Wrack zurücklässt. der Film 5x2 von François Ozon, kennst du den zufällig?
Nee, leider nicht.
Das ist ein Film, der erzählt rückwärts die Beziehung, die Ehe eines Paares. Also es fängt quasi mit der Trennung an und es geht dann Stück für Stück zurück bis zum Moment, wo sie sich kennenlernen. Und man fragt sich halt während des, also es endet wirklich richtig, richtig schlimm. Also ja, also ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich will einfach nur Lust auf diesen Film machen, wenn man solche tragischen Geschichten mag. Und man fragt sich halt während des Films die ganze Zeit, wie konnte das so schief gehen? Wann war der Moment, als sie die falsche Einfahrt, nee, so sagt man nicht, aber du weißt, was ich meine, als sie falsch abgebogen sind und aber der Film gibt halt keine richtige Antwort. Also man geht mit dem Gefühl raus und denkt, irgendwie war es immer schon scheiße, aber es war auch irgendwie gut und sie hätten nicht die richtige Abbiegung nehmen können, weil es steckte einfach in den Personen selbst. Also sie waren offenbar nicht füreinander bestimmt, ist immer so blöd, aber es hätte halt nie irgendwie so richtig gepasst. Und das ist irgendwie, es ist ein sehr, sehr realistischer Film. Also es ist halt ein französischer Film, also nichts mit Hollywood, sondern es wird, also das mag ich ja auch, wenn du einen Film das Gefühl hast, es wird einfach nur draufgehalten. Ne? Also man ist bei den Leuten zu Hause, sieht, wie sie da einen Abend mit Freunden haben und die Kamera ist einfach nur dabei und zeichnet die Gespräche auf. Das mag ich sehr an diesem Film auch und deswegen hat er so viel Wahrheit, wie du vorhin gesagt hast. Also da sind halt auch Szenen dabei, wo man denkt, ach Mensch, hätte er da jetzt nicht irgendwie anders reagieren können? Also in dem Film ist schon der Mann irgendwie so das Arschloch, um das vielleicht mal zu sagen, aber sie ist da sicherlich auch nicht ganz unbeteiligt an der Trennung dann am Anfang. Ja, also den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man auf Filme über die Liebe steht, die halt richtig in die Magengrube gehen. So wie eben auch Blue Valentine das tut.
Wie hieß der nochmal? 5x2?
5x2, genau. Also bei Letterboxd findest du den auch mit den Zahlen, also 5x2 von François Ozon. Mhm. Genau.
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, einen Film nennen zu wollen, der mir jetzt aber partout nicht einfallen will.
Weißt du denn, worum es geht?
Nee, aber auch, glaube ich, irgendwie mit so einem Ende, bei dem ich irgendwie sage, so, ja, was so in die Richtung geht von irgendwie, habe ich das Gefühl, dass alle das Ende mal falsch verstehen und meinen, das sei so ein trauriger Film.
Ich habe vorhin an Arrival gedacht.
Oh.
Wobei es da ja nicht wirklich um die, also ich weiß jetzt nicht, wie viel ich hier spoilern darf zu Arrival. Das wäre ja das Ende, über das ich hier sprechen müsste.
Mhm. Ja, würde ich vielleicht auch eher ein bisschen, also wir hatten zwar mal einen Podcast zu Arrival, aber vielleicht haben den auch Leute bewusst nicht gehört. Also,
ja, also
an dieser Stelle guckt Arrival.
Ja, definitiv, der ist super.
Ja.
Aber da geht's am Ende ja, ich umschreibe das mal ganz grob, auch um die Frage, was ist es wert, dass man gewisse Entscheidungen trifft im Leben? Und das hat mich halt gerade so daran erinnert, wo wir auch über Call Me by Your Name gesprochen haben. Aber wobei es da ja nicht um die Paarbeziehung an sich geht. Wobei schon ein bisschen auch, ach egal. Ja.
Hm. Ja, aber es sind das so Gesprächseröffner irgendwie, finde ich. Also ob es jetzt so ein Gespräch mit sich selbst ist, aber oder mit dem Partner oder mit der Partnerin, aber es sind halt Filme, finde ich, die, also so eine romantische Komödie, die guckt sich auch leicht weg.
Mhm.
Ne? Also klar, ja. Man hat Spaß dabei und vielleicht sticht man mal so mit dem Ellenbogen so in die Rippe des Mitguckers, der Mitguckerin und sagt, na, hier, guck mal, da haben sie dich aber eingefangen und oh, in der nächsten Szene haben sie mich irgendwie erwischt und haha, hihi. Aber bei diesem Film, so, da habe ich das Gefühl, da muss danach der Rotwein ausgepackt werden und dann wird mal richtig über die Liebe und über Beziehungen und über sich selbst gesprochen oder nachgedacht. Und das finde ich halt auch viel, viel Also, das ist jetzt nicht besser oder schlechter oder so, aber das spricht mich irgendwie auch mehr an.
Ja. Ja, absolut. Ich habe jetzt hier gerade nochmal mein Letterboxd-Profil aufgemacht und guck gerade so durch die Filme, die ich am besten bewertet habe. Und da ist noch einer dabei, den will ich auf jeden Fall noch erwähnen. Und das ist der Film Liebe von Michael Haneke. Kennst du den?
Nur Titel, aber nicht geguckt.
Würde ich dir auch absolut ans Herz legen, weil das ist auch nochmal eine ganz andere Art von Liebesgeschichte, weil es um eine Liebe am Ende des Lebens geht. Die halt auch wieder unglaublich rührend ist. Ich merke schon, wie mir jetzt wieder die Tränen kommen, wenn ich nur daran denke. Absolut zu empfehlen.
Ja.
Stimmt. Und das ist halt auch wieder so ein unglaublich realistischer Film, ne? So wie Haneke nun mal dreht, dass er halt auch einfach nur draufhält und die Szenerie einfängt und wenig mit Filmmusik spielt und so weiter. Ja, der ist fantastisch.
War er nicht auch vor ein paar Jahren, als er rauskam, irgendwie bei den Oscars nominiert oder ausgezeichnet?
Nominiert auf jeden Fall. Ob der ausgezeichnet wurde, da bin ich immer nicht so informiert. Aber nominiert, glaube ich, auf jeden Fall, ja.
Mir fällt jetzt auch noch Her ein, der Film von Spike Jonze mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, in dem sich Joaquin Phoenix in Siri verliebt.
Quasi. Ja.
Und auch, ja, auch da so Spiegel vorhält und eine Menge Stoff zum Nachdenken irgendwie und Diskutieren liefert, finde ich. Und ich finde das bei denen zum Beispiel auch wundervoll. Also als ich den das erste Mal gesehen habe vor Jahren, bin ich aus dem Kino und dachte, krass, also wie toll der Film Beziehung darstellt. Also das ist ein Science-Fiction-Setting und da verliebt sich jemand irgendwie in eine künstliche Intelligenz, in einen Computer. Aber die Art der Kommunikation und damit auch der Auslebung der Partnerschaft und der Liebe ist so unfassbar gegenwärtig irgendwie. Also sobald irgendwie auch nur, also ich habe auch gelesen und gehört von Leuten, die irgendwie in Fernbeziehungen ihren Laptop aufklappen und skypen und so virtuell digital nebeneinander einschlafen. So, ne? Also diese Art der Kommunikation des Auslebens der Liebe, die er dort halt eben mit seinem Computer macht, ist in den Techniken, in den Methoden gar nicht so unrealistisch und Science-Fiction, wie es der Film irgendwie einem verkaufen will. Also der Twist ist eigentlich nur, dass halt kein Gegenüber, also kein menschliches Gegenüber auf der anderen Seite sitzt, sondern halt ein Computer. Mhm. Aber wie er dann irgendwie Selfies macht oder halt mit dem Knopf im Ohr über die Strandpromenade läuft und halt irgendwie Skype bedient oder so. Also das ist so, das sieht man heute hier in der Welt da draußen tatsächlich. Mhm. Und das fand ich halt so spannend irgendwie, dass auch da so Dinge über die Liebe irgendwie vermittelt werden, die was anderes sind als Friede, Freude, Eierkuchen.
Mhm. Was ich an dem Film auch mag, ist, dass er sich ja über diese über das Thema auch überhaupt nicht lustig macht. Ne? Also der stellt das so dar,
ja,
wie eine wahrhaftige Liebe, was einfach auch einfach mal der Fall ist, weil genau die gleichen Neurotransmitter im Hirn ausgeschüttet werden wie bei einer partnerschaftlichen Liebe mit einem echten Menschen.
Ja.
Ja, das mag ich auch sehr.
Stimmt, ja. Alle reagieren sehr offen und interessiert und niemand rümpft mit der Nase und sagt, hä, du bist in den Computer verliebt, sondern das ist halt möglich und auch nicht, glaube ich, ein Einzelfall so in dieser Welt. Ja, das ist schon.
Ja.
Tja.
Darf ich noch einen Film nennen?
Ja, unbedingt.
45 Years von Andrew Hake. Kennst du den mit Charlotte Rampling?
Mm-mm, sagt mir auch nichts.
Ist auch ein sehr, sehr bittersüß ist das falsche Wort. Es ist ein bitterer Liebesfilm. Es geht darum, dass ein Ehepaar 45 Jahre verheiratet ist und das spoilere ich jetzt nicht. Das ist einfach, das kommt relativ am Anfang schon raus, dass sie mitbekommt dadurch, dass sie gewisse Briefe findet und er informiert wird darüber, dass seine Jugendliebe gestorben ist, dass er im Grunde all die Zeit seine Jugendliebe geliebt hat und nicht wirklich sie. Und es geht halt darum, wie sie ihren Hochzeitstag vorbereiten, was als riesiges Fest zelebriert wird mit der ganzen Familie und wie sie beide damit umgehen und also wie sie damit zu kämpfen hat natürlich. Und der ist auch wirklich, also der nimmt einen auch richtig mit. Also solche Filme mag ich halt total, wo du am Ende, total am Ende bist, aber irgendwie auch merkst, so ja, das kann halt auch so laufen, ne? Das kann halt auch richtig scheiße laufen und vielleicht sollte man froh sein mit dem, was man hat. Keine Ahnung.
Mir fällt jetzt auch gerade noch einer ein, Monsters, der lief auf der Berlinale und der hat den Preis von der Tagesspiegel-Leserjury bekommen und ich hoffe auch, dass der irgendwie noch erscheinen wird. Und im Zuge dessen habe ich den Film halt gesehen und ich hoffe, dass der echt auch nochmal einen deutschen Kinostart bekommt oder generell irgendwie ins Kino kommt. Aber es ist halt auch ein ganz, ganz toller Film, der irgendwie auch so eine Beziehung, so eine isolierte Beziehung, so eine Partnerschaft irgendwie darstellt und auch ganz, ganz viel so in Figuren drumherum, im Subtext irgendwie auch über Liebe spricht und alles auch nicht so offensichtlich ist. Und auch da so diese, ja, diese schweren Aspekte, die schweren Momente einer Partnerschaft, da geht's dann auch so, also das ist anscheinend ein Pärchen, das sich irgendwie auseinandergelebt. Viele haben auch immer gesagt oder geschrieben so rund um diesen Film, es geht darum, dass wir sehen, wie eine Partnerschaft zerbricht. Und auch da würde ich sagen, eigentlich ist das ein hoffnungsvoller Film, aber der scheut sich halt nicht, dieses Leiden auch in einer Partnerschaft zu zeigen. Also auch die negativen Aspekte oder die schwierigen Aspekte und die problematischen Aspekte oder die halt nicht so leichten Momente. Und ich glaube, das ist so, das höre ich auch bei dir so ein bisschen raus, das ist so dieses, also dass diese andere Facette, so quasi das auch irgendwie der Gegenentwurf zur romantischen Komödie, in der es halt irgendwie prinzipiell leicht geht und auch romantische Komödien haben so ihre Problemchen oder ihre Konflikte, aber die sind ja relativ harmlos im Vergleich zu dem, was wir jetzt angesprochen haben. Also Filme, in denen es irgendwie schwerer fällt zu lieben oder Liebe schwerer dargestellt wird. So, das höre ich da so ein bisschen raus als verbindendes Element.
Ja.
Ja.
Genau, in romantischen Komödien, wenn dort irgendwelche Konflikte auftreten, ist es halt ein schön Häppchen, ne? Man kann es halt gut konsumieren. Am Ende geht es aber trotzdem meistens irgendwie gut aus oder zumindest bittersüß, sodass man da auch schnell einen Haken dran machen kann. Aber die Filme, die wir jetzt gerade genannt haben, das sind halt die, über die du dann noch tagelang nachdenkst. Und das sind die, die halt bei mir die 5 Sterne kriegen.
Jetzt weiß ich auch noch, welchen Film ich erwähnen wollte. Ha.
Ja.
Jetzt komme ich nicht auf die... Anomalisa.
Ah ja.
Hast du den mal gesehen?
Mhm.
Fantastisch, weil das ja auch so ein Film ist, der, ich will auch nicht zu viel verraten, weil ich, als ich im Kino saß, halt nicht wusste, wohin er geht. Aber auch ein Film, der, ja, also ich bin da schwerer aus dem Kino rausgegangen und dachte mir auch so, ja, das muss ich jetzt verarbeiten, verdauen und auch mal so ein bisschen, da muss ich mal länger drüber nachdenken, was der Film mir da gerade gezeigt hat. Und sowas möchte ich sehen. Filme, die, das heißt ja auch nicht immer, dass es traurig sein muss, ne? Das heißt ja nicht immer, dass man jetzt irgendwie nur nach unten gezogen werden will und irgendwie leiden will oder so oder halt auch gar nicht irgendwie an so etwas wie die Liebe glaubt oder an eine funktionierende Partnerschaft glaubt. Im Gegenteil. Es geht ja darum, dass diese Filme zeigen, welche Aspekte nicht vergessen werden dürfen, mitgedacht werden müssen, auf die es zu achten gilt. Das finde ich, das interessiert mich an diesem Film. Weil, also den Eindruck habe ich jetzt auch nicht, dass du, also wir sind ja beide keine Zyniker, was die Liebe angeht.
Nee, gar nicht.
Ja.
Ich möchte noch einen kurzen Tipp geben, weil ich finde, dass nicht heteronormative Beziehungen hier noch ein bisschen zu kurz kommen. Und weil so gut wie niemand diesen Film kennt, das ist High Art von Lisa Cholodenko. Und das ist ein Film, wo es um die Liebe zwischen zwei Frauen geht. Um eine Frau, die sich zum ersten Mal in eine andere Frau verliebt, die aber auch in einer Beziehung ist und die sehr, sehr viele Probleme hat mit Drogen und ja, mit ihrer Freundin, die auch einige psychische Probleme hat. Also es ist im Grunde eine Liebesgeschichte, eine sehr zarte Liebesgeschichte, die sich auch im Grunde, die nicht viel Zeit hat, um sich zu entfalten, weil es geht natürlich alles ganz, ganz tragisch aus. Ja, aber es ist ein wunderbarer Film, weil er auch so toll Momente inszeniert, wo man richtig merkt als Zuschauer, okay, jetzt ist gerade ein Moment da, da verlieben sie sich. Mhm. Und das ist so schön inszeniert, aber auch total bittersüß. Also den kann ich auch wirklich empfehlen. High Art heißt der.
Sehr gut.
Ja.
Kriegen wir den Bogen irgendwie wieder zurück auf Crazy Stupid Love, der ja, glaube ich, schon eine eher klassische Rom-Com darstellt, oder?
Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also der Humor kommt auf jeden Fall nicht zu kurz. Spätestens in den Szenen mit Jacob und, jetzt bin ich schon wieder so raus, wie hieß sie nochmal? Hannah.
Hannah, genau.
Da kommt der Romantic-Comedy-Aspekt auf jeden Fall sehr deutlich durch, ja.
Ja. Aber dennoch, und das ist wahrscheinlich dann auch eure Episode zu den romantischen Komödien, und das wäre auch noch eine eigene Diskussion wert. Also dennoch eine romantische Komödie mit so ein bisschen, was wir auch schon erwähnt hatten, die so ein bisschen aus dem Muster vielleicht herausfällt, mit dem Muster spielt, ein bisschen was tut und nicht ganz so vorhersehbar, klischeehaft daherkommt wie andere romantische Komödien aus einer anderen Zeit. Mhm. Das gefällt mir gut bei dem Film, bei Crazy Stupid Love.
Ja, mir auch. Da haben wir jetzt im Grunde nicht viel Konfliktpotenzial gehabt in der Folge.
Nee, stimmt. Stimmt.
Langweilig. Nein, Quatsch.
Müssen wir vielleicht irgendwie nächstes Mal doch über La La Land sprechen?
Dann muss ich den ja nochmal gucken.
Vielleicht sollten wir uns das mal irgendwie notieren. Vielleicht gibt es da ja noch Möglichkeiten.
Vielleicht. Aber dann in Verbindung mit Whiplash, damit ich auch was zum Schwärmen habe.
So. Hast du Aufbruch zum Mond geguckt?
Ja, natürlich.
Und?
Fand ich okay.
Aha. Ich bin ja fast dafür, dass wir da gleich so einen Damien Chazelle-Rundumschlag machen und dann.
Ja, gerne.
Sehr gut. Ja, das setzen wir mal schön auf die To-Do-Liste. Da schreiben wir uns mal schön hinter die Ohren. Und da gucken wir mal, ob wir das und wie wir das irgendwie zusammenkriegen können. In der Zwischenzeit verbleiben wir folgendermaßen. Also ist jetzt mein Vorschlag, mein Tagesordnungsvorschlag zum Ende. Brainflix, einfach mal abonnieren, reinhören und durchhören.
Mhm.
Falls es noch nicht getan wurde.
Kann ich
wurde.
Empfehlen.
Kann ich auch empfehlen. Ihr seid auf brainflix.podigy.io zu finden.
Genau, oder halt iTunes, Spotify, wo es auch überall sonst Podcasts gibt.
Stimmt, hast recht. Also wer das jetzt hier hört, hat die Fähigkeit, Podcasts zu hören und sucht dann einfach in diesen Fähigkeiten nach Brainflix.
Genau.
Bei Twitter seid ihr auch?
At Brainflix oder mich findet man unter at Christiane Attig, so wie ich nun mal heiße, in einem Wort geschrieben.
Genau. Ja, und dann, wenn ihr das alles gemacht habt, also wenn ihr Brainflix abonniert habt, wenn ihr Twitter-Profile abonniert habt und auch alle Episoden durchgehört habt, dann, spätestens dann, kommt immer wieder rum zu uns auf secondunit-podcast.de, denn zu diesem Podcast hier, zu diesem Beitrag hier, gibt's auch ein Blogposting und da sind wir natürlich immer froh, wenn ihr in den Kommentaren weitere Gedanken und Ergänzungen dalasst. Also gerade was das Thema Liebesfilme und romantische Komödien angeht, da haben wir jetzt auch ein paar Tipps ausgegraben und auch ein bisschen versucht, Begriffe zu definieren, dürft ihr sehr, sehr gerne weitermachen, weitere Tipps dalassen und auch weitere Gedanken zu unseren Favoriten in Sachen Liebesfilm. Vielleicht habt ihr ganz andere Favoriten in Sachen Liebesfilm, vielleicht haben wir auch Aspekte gar nicht erwähnt, die ihr unbedingt erwähnt haben möchtet, dann macht das doch sehr, sehr gerne bei uns in den Kommentaren. Und im besagten Blog auf secondunit-podcast.de findet ihr auch alle möglichen Links zu unserem Twitter-Profil und unserem Instagram-Profil und alle möglichen Abonnier-Plattformen und Podcast-Dings und da findet ihr einfach alles. Also, da sehen wir uns wieder, da lesen wir uns weiter und ja.
Und unterstützt den Christian. Der hat's verdient.
Auch.
Der macht das super.
Dankeschön. Aber mindestens genauso die Brainflix unterstützen, damit das karmatechnisch rund wird. Oder so.
Ja.
Dann sage ich dir, Christiane, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir über Liebesfilme sinniert hast. Und das Gute ist, dass wir wissen, wie es irgendwie weitergehen könnte.
Mhm.
Und,
ja, ich danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Gerne, gerne. Und liebe Grüße auch an die zweite Hälfte von Brainflix. Und
das sage ich ihm. Ich soll dir auch schöne Grüße bestellen.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann, ja, vielen Dank. Einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Außerdem erhaltet ihr auch einmal im Monat ein weiteres Format zusammen mit Tamino, das wir einfach nur Pre-Show nennen. In diesem Format plappern wir uns ein wenig warm für die eigentliche Sendung und reden über alle möglichen Dinge, sehr oft auch filmspezifisch, aber auch Dinge, die uns im Alltag nerven oder erfreuen. Viele wunderbare Menschen nutzen bereits das Premium-Paket. Das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Primel, Stefan Gian Ferrari, Stefan Druwe, Rieke The Midlist, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau, Alucard, Nils Otte, Christopher und Frank, Anna Gerke, Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rühmann, Sonja Bethgejele, Sebastian, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.